Neue Woche, neuer Podcast und ich habe gehofft, dass ich es nicht sagen muss, wenn ich jetzt aus dem Urlaub wieder zurückkomme. Aber die Pinguine stehen mit dem Rücken zur Wand, es sieht nach einer unmöglichen Aufgabe aus. Aber wie machen wir das Unmögliche möglich, Malte? Darüber sollten wir heute sprechen, oder?
Ja, wird auf jeden Fall schwierig, aber wir versuchen uns natürlich irgendwelche Strohhalme zu angeln, würde ich sagen.
Mal gucken, wie viel Strohhalme es hinterher werden. Wir blicken nochmal auf die drei Spiele zurück. Zwei so Semispiele, ein sehr, sehr geiles Spiel, was wir aber trotzdem verloren haben. Darauf sollten wir mal blicken. Dann haben wir eine sehr schlecht gealterte These mit dabei, wenigstens wenn wir nur auf das letzte Spiel blicken. Die These mit Christas Gudlewskis und Maxi Franzrepp. Und wir blicken noch auf die anderen Playoff-Begegnungen aus den Serien. Ich freue mich trotzdem draus. Trotz 3-0 Rückstand, Malte, freue ich mich auf diesen Podcast mit dir.
Ja, endlich bist du wieder da. Herrlich.
Endlich. Viel Spaß mit Folge 271.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 31.3. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ein Tag vom 1. April. Glück gehabt, Malte.
Sonst hätte es hier Scherze gehagelt heute.
Absolut. Ein nach dem anderen. Wie geht's dir?
Ja, gut. Außer so sportlich gesehen, haben wir im Vorlauf schon kurz drüber gesprochen. Könnte besser sein. Aber ansonsten gut, ich genieße noch meine Ferien. Aber es interessiert die Leute nicht. Ich habe ja hier letzte Woche den Alleinunterhalter gespielt, fast mit Jordan Owens zusammen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, also es war richtig cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr es noch nicht gehört habt, macht es auf jeden Fall. Jordan Owens, super Typ. Aber viel wichtiger ist die Frage, was hast du alles erlebt, als du den großen Teich überquert hast, in New York warst? Ich habe viele Bilder gesehen, viele Stories, viel Essen, viele Sehenswürdigkeiten. Du hast jetzt 10 bis 15 Minuten Zeit, alles zu erzählen.
Nein, ich versuche mich nicht so wahnsinnig lang zu halten, sondern ein bisschen kürzer, weil die Leute sind ja hier auf Eishockey, trotz der Semi-Ergebnisse. Aber es war unglaublich, diese Erfahrung einmal gemacht zu haben. Es stand ja oben auf meiner Bucketliste, ich kann einen Haken dahinter machen. Endlich kann ich einen Haken dahinter machen. Es war... das waren zu viele Eindrücke, Malte. Du willst ja auch jetzt hin demnächst und da kannst du dich drauf vorbereiten. Du kommst wieder und es ist zu viel. Ich komme aus Ritterhude jetzt hier. Hier wohne ich und wenn man dann an den Times Square fährt, dann ist es ein absoluter Kulturschock, den man dort erlebt. Plus jetzt kommt auch noch nach der Reise hinzu, dass ich mit ein bisschen Jetlag zu kämpfen habe. Am ersten Tag, als ich wiedergekommen bin, hatte ich sage und schreibe 13 Stunden geschlafen. Ich wusste gar nicht, dass ein menschlicher Körper das überhaupt schafft. Jetzt letzte Nacht habe ich 4 Stunden geschlafen. Auch da war ich mir nicht bewusst, dass das möglich ist. Also ich habe diese zwei Extreme jetzt durchgemacht. Also ich hänge hier ein bisschen verklatscht. Ich weiß nicht, wenn die Wörter nicht ganz so stramm rauskommen wie sonst immer, dann seht's mir bitte nach. Aber alles in allem, es war einfach unglaublich. Es war wirklich sehr, sehr schön. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich kann kaum etwas Negatives finden. Ich habe einen Bagel-Konsum gehabt, den kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du dort bist, musst du es unbedingt machen. Es ist wirklich, es ist nochmal eine andere Experience, die man dort sammelt. Ich will gar nicht so viel ausschweifen. Ich habe wirklich vieles Tolles dort gesehen. Was ich ganz gerne noch erwähnen wollen würde, wäre natürlich die Reise in den Madison Square Garden. Die Reise zum historischen Spiel zwischen den New York Rangers und den Ottawa Senators.
Ich habe schon ein bisschen angeteasert letzte Woche, dass du da was Historisches auch gesehen hast. Du hast ja selber auch noch erzählt, aber ich habe schon so ein bisschen was verraten. Aber erzähl gerne mal, wie die Live-Experience war.
Das ist, also erstmal rein vom Spielerischen her war das ein komplettes Gurkenspiel. Wirklich, das hat wirklich nicht so viel Spaß gemacht. Weil, hattest du auch angesprochen, warum es historisch war? Hattest du wahrscheinlich letzte Woche angesprochen, ne?
Ja, aber ich habe jetzt noch keine genauen Zahlen beispielsweise genannt, aber es war ja wirklich, gab es lange nicht sowas.
In der Geschichte der NHL hat, ich glaube, sonst korrigiere mich, wenn ich das jetzt gerade falsch wiedergebe, Gedächtnisprotokoll, in der Geschichte der kompletten NHL, seitdem die existiert so, hat es noch nie eine Mannschaft gegeben, die nach 2/3 4 Torschüsse hatte. Das war historisch wenig für eine Mannschaft. Und das habe ich gesehen. Also ich war beim historisch schlechten Spiel dabei. Ich habe aber mir ein Ziel gesetzt. Ich wollte ein Tor gerne sehen. Das haben sie geschafft. Sie haben es irgendwie geschafft, aus ihren sehr sehr traurigen 5, 6, 7 Torschüssen denn ein Tor auch zu machen. Das war gut. Konnte ich jetzt einmal die Feierei sehen, obwohl da die Stimmung war eher so semi. Von daher, ich glaube, das ist kein gutes Spiel, um pauschal zu sagen, wie es ist, ein NHL-Spiel zu sehen. Ich glaube, das war schlecht, ein schlechtes Spiel dafür, beziehungsweise ein schlechter Zeitpunkt auch dafür, die Rangers zu sehen, weil sie auf dem letzten Platz in ihrer Division stehen, weit weg von den restlichen Mannschaften. Aber ich kann so ein bisschen von den Drumherum erzählen, weil wenn ihr gerne ein NHL-Spiel sehen wollt und ihr habt Erwartungen, dass man da viel Show sieht, dann packt da nochmal 3 Schippen oben drauf und dann habt ihr ungefähr die Anzahl an Shows, die es um dieses Spiel herum gibt. Das war absurd, Malte, wirklich. Ich habe so viele Gewinnspiele gesehen, es wurde so viel Geld verschenkt, verlost, so viele Quizspiele, in jedem Powerbreak gab es irgendwas, dann ist der Musical-Sänger auf einmal aufgetreten in der Drittelpause. So viele Spiele, die dort gespielt wurden, es war irre. Es war wirklich irre. Die ganze Experience, die du dort hast, war komplett anders als in der DEL. Also wirklich, es hatte nichts mit europäischem Eishockey zu tun gehabt, rein gar nichts. Also wenn man für Show da ist, wenn man einfach dieses einmal erleben will, wie es ist, in der NHL eine Veranstaltung mitzuerleben, dann ist NHL mega geil. Richtig geil. Wenn du für Eishockey da bist, dann geh lieber nach Europa für Eishockey. Weil das ist eher nebensächlich, würde ich behaupten. Manchmal hat man vergessen, dass Eishockey gespielt wird, weil so viel drumherum los war und so viel Geld dann nach links und rechts rausgeschossen wurde. Die beste Stimmung war, als T-Shirts in die Menge geschossen wurden, dann tobte die Menge. Sobald wieder Bulli war, war die Stimmung wieder auf Null gesetzt. Also das war, also den Peak hatten wir immer beim T-Shirt weitschießen, da in die Menge reinschießen. Ja, da hatten wir den Peak immer wieder erreicht.
Hast du eins gewonnen?
Nee, leider nicht. Konnte keins fangen, kam keins in meine Richtung. Ich saß so relativ weit oben. Die Plätze waren sehr geil, super bequem. Das ist ganz anders, so unsere Sitzschalen dort. Das hat in dem Sinne schon mal ein bisschen mehr Spaß gemacht. Aber es war wirklich Wahnsinn, war das. Du konntest dich einscannen über den Würfel und dann ist ein Livestream gestartet quasi auf deinem Handy und dann musstest du warten, bis du dran warst und dann wurdest du auf diesen Bildschirm live übertragen, konntest da reinjubeln und sowas. Also
genau dein Ding.
Genau mein Ding natürlich, voll. Und allgemein so die Zuschauer, wie sie so drauf sind, ist auch irgendwie ganz anders als in Deutschland. Ich finde, wenn wir die Kisscam so haben, dann wird sich gerne mal weggeduckt oder so ein bisschen peinlich berührt, wird der Nebenmann oder Nebenfrau denn geküsst, wenn sie bekannt ist. Also, und in Amerika ist das komplett into it, ne? Die rasten komplett aus, sobald sie dort auf diesen Videowürfel zu sehen sind. Das ist wirklich Wahnsinn. Denn war so eine Celebrity-Kamera, war dann auch dort. Also, du merkst schon, Eishockey war komplett nebensächlich.
Aber ist doch trotzdem ein schönes Erleben.
Das war, du merkst schon, ich bin sehr enthusiastisch, weil es halt einfach ein geiles Event war. Es war eine geile Veranstaltung, es hat super, super viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Und dann wurde halt noch ein bisschen nebenbei Eishockey gespielt. Ja. Aber konnte im Schlitzel sehen, das war immerhin gut.
Ja, ich habe mir ja das Spiel auch angeguckt, zumindest das erste Drittel.
Gott,
und ein bisschen das Vorgeplänkel, weil ich dachte, ach komm, Nico ist da, ich habe eh Ferien, ich guck mir das einfach an. Bin wach geblieben, wirklich, hab mich dahin gekämpft zu 1 Uhr. Und dann fing das Spiel, also erstmal diese Ehrung vorher für Mika Zibanejad, die war ja auch noch ganz schön, finde ich. Die war richtig gut gemacht, also war auch emotional mit seiner Tochter da und sowas.
Aber was für ein Glück ich auch hatte, genau, zum tausendsten NHL-Spiel war das, glaube ich, allgemein, ne? Nicht nur für die Rangers.
Ja, ich glaube, NHL-Spiel, weiß ich zum Beispiel
gar nicht. Ja. Dabei gewesen zu sein. Das war schon Wahnsinn. Der wird dort auch geliebt, dieser Mann.
Vollkommen, ja, der hat tatsächlich in dem Spiel da drauf, glaube ich, auch wieder 2 Tore gemacht.
Danach haben sie auch 6-1 gewonnen, wie auch immer sie das geschafft haben.
Ja, aber das erste Drittel war wirklich, danach habe ich dann gedacht, nee, ich gucke nicht weiter.
Ja.
Da gehe ich richtig. Doch lieber schlafen.
Also nur fürs Eishockey gucken wäre ich, glaube ich, auch gegangen.
Ja. Aber das, Nico, ich muss sagen, ganz kurz dazu, weil du auch gesagt hast, Tim Stützler hast du gesehen. Es gibt wirklich viele lustige Parallelen in diesem Kalenderjahr zwischen uns, weil ich ja im Sommer auch noch nach New York fliege. Mhm. Und ich auch Tim Stützle sehe dieses Jahr, nämlich beim NHL Europa Game in Düsseldorf im Dezember. Weil ich bin einer der glücklichen Menschen, die dafür eine Karte haben, für ein Spiel. Und werde da auch Ottawa sehen gegen die Chicago Blackhawks. Auch jetzt,
glaube ich, keine
sportliche Kracherbegegnung, aber vielleicht nächste Saison doch wieder ein bisschen besser.
Aber ich finde, die Mannschaften sind irgendwie geil. Chicago Blackhawks haben doch eine super Vergangenheit, oder?
Das stimmt, also, ja. Also vom Namen her schon irgendwie cool.
Ja.
Und ja, ich bin auch sehr gespannt. Klar, wird anders sein, weil es in Deutschland ist, das Spiel. Aber vielleicht ist da dann der Fokus doch noch ein bisschen mehr auf dem Sportlichen. Und ich habe tatsächlich einen Stehplatz. Also ich bin da wieder in der Kurve quasi.
Krass, ey. Ja, das ist auch, Stimmung ist wirklich, das ist halt dieser Punkt, wo ich nicht weiß, wie es bewerten soll. Stimmung war halt gar nicht da, ne? Es gab ja auch keine Stehplätze, es gab jetzt keine Fankurve. Ich weiß gar nicht, ob Auswärtsfans, ob sowas normal ist oder ob es generell einfach nicht existiert, so etwas. Ist natürlich auch, also, wenn wir uns beschweren über die Anreise nach München, dann weiß ich nicht, was ist denn da auf der anderen Seite, auf der anderen Seite?
Also ich würde sagen, New York, Vancouver ist schon eine harte Strecke, also ich glaube maximal weit. Aber auch Ottawa ist halt, das ist erstmal ein anderes Land erstmal, ne? Also du musst ja erstmal in ein anderes Land fliegen.
Aber ich sag dir, diese ganze Experience ganz anders ist das. Am liebsten eigentlich so eine Mischung. Ich weiß, die Deutschen mögen nicht diese Veranstaltung drumherum. Die wollen Sport haben und mehr nicht. Das hat man ja auch an zahlreichen Live-Musik-Acts schon gesehen im Sport, dass es nicht gut angekommen ist. Ich bin ja für eine Mischung, ja? Also Sport schon Mittelpunkt, aber das Drumherum darf auch für mich passen. Das ist für mich jetzt auch nicht schlecht. Also man hat bloß diese zwei Extreme, in Deutschland das eine Extreme und in Amerika das andere Extreme. So ein Mittelding wäre nicht schlecht, würde ich behaupten, aber ich saß da wirklich und dachte mir so, was passiert hier? Was, also wirklich irre, wie viel Geld da rausgeschleudert wurde.
Ja, Gelder krass. Sind auf jeden Fall vorhanden.
Jo. Aber jeder, der in Amerika mal ist und die Chance hat, zum NHL-Spiel zu gehen, klare Empfehlung, macht's auf jeden Fall. Es lohnt sich. Und Madison Square Garden ist halt einfach geil, ne? Eine geile Arena.
So eine ikonische Arena, die jeder kennt, ne? Da ist ja auch Basketball und sowas, also richtig coole Sache. Und Nico, es hat uns ja auch die Freundin von Justin Büsing geschrieben.
Stimmt.
Melina, als du da warst, hast du ja eine Story gepostet und anscheinend war ein Teil ihrer Familie auch zeitgleich mit dir da. Ich nehme an, ihr habt euch nicht getroffen, weil ihr euch zum einen nicht kennt und zum anderen viele Menschen da waren. Aber
absolut korrekt.
Ihr wart alle bei dem historischen Ereignis dabei. Das ist auch schön.
Das Spiel war so kacke. Ich saß neben meiner Freundin und hab zu ihr nur gesagt, dass jedes DEL-Spiel ist qualitativ besser als dieses NHL-Spiel, was ich mir hier gerade angucke. Das ist absolute Grütze. Also ich war schockiert, wie schlecht das war. Du hast es ja erst drin auch gesehen. Das war doch schockierend schlecht, war das. Von beiden Mannschaften, muss man aber auch dazu sagen. Es war jetzt nicht, dass Ottawa jetzt New York gegen die Wand gespielt hat. Es war von beiden Mannschaften wirklich nicht gut.
Ja, es war viel nichts. So, also ist einfach nicht viel passiert generell.
Not gegen Elend, obwohl bei New York ganz, ganz viel Not war.
Ja, die Rangers hatten doch im ersten Drittel zumindest, also keine Ahnung, wie viele Minuten hatten die da den Puck von den 20?
Wahnsinn.
Also nicht viele.
Ja, es war wirklich krass. Aber ich konnte immer gut auf Stützle achten, habe direkt Trikotnummer nochmal schon eingeprägt. Immer schon geguckt, wenn er auf dem Eis war, hat super viel Eiszeit bekommen. Ja, der kriegt ja, das ist ja wirklich Wahnsinn, was die ersten Reihen. Dort hatten wir ja schon mal drüber gesprochen mit den Powerbreaks, dass das dadurch natürlich begünstigt wird, dass die Top-Spieler eben halt auch mehr spielen. Und das ist wirklich Wahnsinn, wie viel Spielzeit diese Spieler denn auch bekommen. Also das macht dann auch schon nochmal mehr Spaß, gerade wenn man so ein Spiel hat, auf dem man nochmal einen besonderen Augenmerk legt.
Und um den Schwenk hinzubekommen, stimmungstechnisch eventuell wie bei einem Heimspiel von Mannheim.
Ja, das ist gut. Sehr guter Übergang, Haken jetzt hinter Amerika. So viele von euch interessieren sich wahrscheinlich da auch nicht für.
Wir kommen nochmal drauf zurück heute beim Entweder-Oder. Macht euch keine Sorgen.
Ja, sehr gut, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich glaube, an diesem Tag hätten auch die Fishtown-Pinguins die New York Rangers geschlagen, um da auch nochmal diese Brücke zu schlagen. Trotz drei Niederlagen gegen die Adler Mannheim. Und damit können wir jetzt mal ganz, ganz smooth reinstarten in diese drei Spiele und rollen die von vorne auf. würde ich jetzt einfach sagen. Und dabei müsstest du den Anfang machen, weil ich durch Flug etc. das erste Spiel Zero 0,0 schauen konnte und nur das Ergebnis sehen konnte.
Das ist kein Problem, mache ich in dem Sinne gerne, dass ich dir davon erzähle. Ergebnis war natürlich nicht so gut, 5-2 für Mannheim ging das erste Spiel aus und ja, eigentlich hat sich da schon so ein bisschen abgezeichnet, was bei den Spielen in Mannheim passieren kann, wenn die richtig Bock haben. So, und
wir halt nicht zu 100% da sind.
Ja, das kommt auch noch erschwerend dazu, denn natürlich auch noch ohne Verlitsch, ohne Urbas in dem Spiel, da fehlten halt einige und das hat man dann schon gesehen, diesen Leistungsunterschied auch letztendlich. Also es war ein verdienter Sieg für Mannheim, wir kamen irgendwie doch noch immer mal wieder ganz gut dran, durch Brugisa ein Powerplay getroffen, Betterhaar noch getroffen. Also wir haben uns jetzt nicht komplett abschütteln lassen, aber man hatte immer das Gefühl, wenn Mannheim wollte, dann konnten sie uns sehr einfach auch kontrollieren und haben das Ding souverän nach Hause gespielt. Gab ordentlich Strafzeiten, klein Fight zwischen Mili und Solo. Wobei Solo habe ich ja inzwischen in diesen drei Spielen. Nee, was heißt gefressen? Er ist ja bei mir beim Eismanager, er punktet ja gut, da kann man nichts sagen. Aber das ist so ein klassischer Fall von, wenn der bei dir in der Mannschaft spielt, findest du den übertrieben geil. Und wenn er beim Gegner spielt, hasst du den ja komplett, ne? Also, der ist ja so, also im Positiven, wirklich im Positiven gemeint ein Arschloch. Also, der provoziert in einer Tour und jubelt und macht irgendwelche Gesten zur Bank und zu den Fans. Aber er trifft halt auch, ne? Also, er macht das nicht.
Ist halt gut. Wenn man gut ist, darf man das auch irgendwie zum Teil, ne?
Eben, genau. Deswegen, ich mag den eigentlich an sich, ne? Aber es ist im Moment sehr, sehr nervig, gegen ihn zu spielen. Und er hat halt auch beim 5-2 im ersten Spiel schon den Stempel aufgedrückt, einfach mit seiner Mentalität. Und ja, das war das erste von drei Spielen, wo wir die 5 Gegentore bekommen haben. Und dann dachte man ja eigentlich schon, gut, das Heimspiel jetzt danach, das muss eigentlich sitzen gegen Mannheim, sonst wird's brutal.
Absolut. Und da kann ich jetzt wieder mitsprechen. Und ich möchte, auch wenn wir jetzt 3-0 zurückliegen, aber da will ich ganz kurz nochmal ganz dick und fett erwähnen, was für ein geiles Eishockeyspiel das eigentlich war. Wenn du es wirklich für kein Team gehalten hast, wenn du wirklich neutral warst, konntest du dieses Spiel von vorne bis hinten absolut geben und es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Das war für mich Playoff-Eishockey. Das erste Mal in diesem Playoff bei uns, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, wir sind auch in den Playoffs. Weil gegen Nürnberg konntest du es halt, ich weiß nicht, Nürnberg konnte nicht, Fischl und wollte nicht, da hat sich alles so ein bisschen aufgehoben. Im ersten Spiel waren wir halt unterlegen und im zweiten Spiel gegen Mannheim, das war richtig lecker, war das zum Anschauen. Und das war auch ein Spektakel. Wir haben ja quasi sehr früh, sind wir schon 1-0 in Führung gegangen durch den Fight von Christian Weiße gegen O'Donnell. Junge, Junge, ey. Da hat man schon gemerkt, in welche Richtung diese Serie auch gehen kann. Und also wie aus dem Bilderbuch, oder? Wenn man den perfekten Eishockeykampf bei YouTube eingeben würde, dann müsste eigentlich Christian Weises Kampf direkt ganz oben stehen gegen O'Donnell.
Ja, ich hatte Wahnsinn. O'Donnell gar nicht so auf dem Schirm, dass er so einer ist, der Bock auf Fighten hat. Ich glaube,
ich weiß
selber
auch nicht, wie viel Bock er hatte.
Ja, er hat im ersten Spiel, muss man sagen, schon so ein bisschen provoziert und war da schon, also hatte Lust, so ein bisschen Stress zu haben. Das muss man schon sagen. Dass er sich dann Weise aussucht, vielleicht war es auch unglücklich für ihn, dass Weise damit auf dem Eis war, ist natürlich blöd. Andersrum, Christian Weise noch mit seinen Platten da im Gesicht, muss man auch sagen, der muss sich sicher sein, dass er das Ding zieht, weil sonst kann es gefährlich werden für ihn, glaube ich. Aber hat er souverän gelöst. Also O'Donnell hatte danach einige Probleme mehr. Da musste der Sanitäter mal eben kurz auf die Strafbank der Gäste eilen, damit die Blutung gestoppt wird oder die Blutungen im Gesicht. Es waren mehrere.
Christian Weise musste nur an der Faust behandelt werden.
Ja.
Auszubildmäßig.
Das passte wirklich richtig gut. Ja, und damit hat er das Ding schon auch angezündet, Weise, muss man sagen. Und dann kam ja auch der Führungstreffer für uns durch Mili. Und
meiner Meinung nach, ganz kurz nur, da reingegrätscht. Ich müsste jetzt lange überlegen, aber ich würde jetzt erstmal pauschal sagen, das beste Drittel, was wir in dieser kompletten Saison gespielt haben. Wir haben Mannheim, gerade die ersten 10 Minuten absolut gegen die Wand gespielt. Totale, pure Dominanz war das, die wir da ausgestrahlt haben. Unterschied ist halt, dass Mannheim in der Zeit beim letzten Spiel 4 Buden gemacht hat und wir halt keins. Bis zur 12. Minute, wo dann das 1-0 fiel und dann eben halt mit 1-1 in die erste Drittelpause gegangen ist. Aber das hatte ich dir, glaube ich, relativ zeitnah nach Drittelende geschrieben, ja, dass es so viel Spaß gemacht hat, dieses Drittel, und dass es eins der besten Drittel war, die die Pinguins in der Saison hatten, wenn nicht sogar das Beste es war. Umso unglücklicher war eben dieses 1-1. Und generell, dieses Spiel hat dann nicht nachgelassen. Irgendwann hat Mannheim ja dann doch mitgespielt und auch sehr gut leider mitgespielt. Und dann ging es wirklich hin und her. Und darum sind auch viele Tore gefallen. Ende des zweiten Drittels stand es 4-3 für Mannheim. Man muss sich auch nochmal vor Augen halten, nicht jede Mannschaft, und da können wir an den ersten Strohhalm mal nehmen, an dem wir uns heute greifen, um irgendwie noch was Schönes zu finden, um diese Serie vielleicht dann doch noch spannend zu gestalten. Aber finde mal eine Mannschaft, die 2-1 und 4-2 gegen Mannheim zurückliegt und wieder zurückkommt und ausgleicht und damit in die Verlängerung kommt. Es gibt wenige Mannschaften, die das wahrscheinlich im Laufe der Saison geschafft haben, und es gibt wenige Mannschaften, die es auch schaffen würden gegen so ein Team wie eben die Adler Mannheim. Das war wirklich ein Auftritt, das wirklich sehr, sehr gut war. Ich finde, die Krönung hat es noch gegeben, dass Christian Weise dann selber auch noch getroffen hat. Da hätte ich gerne mal O'Donnells Gesichtsausdruck in dem Moment gesehen. Das muss wirklich schön gewesen sein. Cole Conrad mit einem absoluten Wahnsinnsspiel. Allgemein die Reihe.
Ja, 4-Punkte-Spiel, ja.
Wahnsinn, was sie dort abgerissen haben. Die haben das Spiel quasi alleine für sich entschieden. Ein guter Gudlewskis auf unserer Seite. Trotz 5 Gegentore war das sehr ordentlich. Und dann eine nett formuliert unglückliche Szene in der Verlängerung.
Ja, über die Sequenz regen sich wahrscheinlich noch viele Menschen auf. Und in der Halle war es auch sehr emotional. Es war vorher schon emotional, als Cole Conrad ausgeglichen hat, knapp 2 Minuten vor dem Ende. Weil das war wieder mal so ein Jubel in der Arena, wie, ja, den man halt nur aus diesen besonderen Spielen einfach kennt.
Ja.
Ne, das war anders irgendwie.
Und ich saß am JFK Airport in New York und habe auch mal kurz aufgeschrien.
Da hast du wahrscheinlich die Blicke auch auf dich gezogen in dem Moment. Aber es war so, ja, man wusste auch, okay, jetzt ist das Momentum bei uns. Ne, und das hat sich auch am Anfang der Verlängerung wieder gespiegelt, finde ich. Also wir kamen gut raus. Ich hatte vorher so ein bisschen die Theorie aufgestellt in der Halle, es wäre, glaube ich, gut, wenn wir schnellstmöglich dieses Tor machen, weil je länger das dauert, desto schwieriger wird's für uns, ja, war ich der Meinung. Und dann haben sich ja andere Personen so ein bisschen noch in den Mittelpunkt gepfiffen in dieser Verlängerung. Und es war dann letztendlich ja das Powerplay für die Mannheimer, das es entschieden hat. Ich glaube, es wurde schon groß diskutiert überall, und ich glaube, fast alle sind sich irgendwie einig, dass diese Strafzeit nicht gegeben werden darf in einer Playoff-Verlängerung, gerade mit der Linie, die die Schiedsrichter vorher hatten. Und da möchte ich wirklich nochmal sagen, ich fand, die Schiedsrichter haben vorher 60 Minuten richtig gut gepfiffen. Also die haben wirklich eine Top-Linie gehabt für ein Playoff-Spiel. Es war dieser Fight, es ist trotzdem nicht eskaliert, es war sportlich einfach eine sehr gute Qualität und alles war gut. Und da habe ich, also ich tue mich halt schwer damit, dass die Mannschaften nach 60 Minuten in der Kabine sitzen, sich darauf vorbereiten auf diese Verlängerung. Alle sind irgendwie angeheizt und emotional, und die Refs sitzen auch in der Kabine, bereiten sich vor und machen dann so einen Call, den sie vorher halt überhaupt nicht gemacht haben. Und das finde ich in dem Moment schade. Ich sage nicht, dass wir das Spiel sonst gewonnen hätten. Das muss nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit wäre halt höher gewesen, dass wir es vielleicht doch ziehen können, wenn sie diese Strafe nicht gegeben hätten. Dann ging das Powerplay los, dann befreien wir uns, dann pfeifen sie ein Icing bei unserer. Ja, also das war dann die nächste Geschichte. Ja, und dann das Tor, auch da, ich sag mal, zumindest strittig. Aber das hätte man sich vielleicht einfach mal angucken können, wenn sie es dann so entschieden hätten, wie sie es jetzt auch entschieden haben, hätte ich mich nicht beschwert, aber wenn sie es sich gar nicht angucken, tue ich mich schwer mit, aber letztendlich ist ein Fehlersport, Sport ist immer ein Fehlerspiel, auch letztendlich, Schiedsrichter machen auch Fehler, manchmal ist der Zeitpunkt scheiße, so ehrlich muss man sein, aber ist halt so, kann man nicht ändern.
Ja, super bitteres Spiel hinterher. Ich tue mich auch schwer, alleine den Schiedsrichter dafür verantwortlich zu machen, ne, also.
Aber er durfte das nächste Spiel ja nicht mehr pfeifen. Also, es war ja anscheinend, wurde es ja auch aufgearbeitet.
Ja, aber da wurde wenig im Reihen der Fisch und Pinguins aufgearbeitet, weil man dann einfach mal 10 Minuten komplett verpennt hat für sich, um dann zum letzten Spiel zu kommen. Und nach 10 Minuten dieses Spiel eigentlich entschieden war. Na, 4-0 lag man, ich weiß gar nicht, waren es 10 Minuten? Ich müsste nochmal raufgucken.
Ja, ich glaube, in Netto-Spielzeit haben die Mannheimer nur 8 gebraucht, um 4 Tore zu schießen.
Ja, guck mal. Ja, nee, 9, 7 und 5. Achso, ja, das meinst du. Ja, genau, 8 Minuten haben sie gebraucht. Nach fast genau 10 Minuten stand es 4-0. Und Hungerecker war selber überrascht, warum er jetzt auf einmal da auf dem Eis in Mannheim steht, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Hatte. Aber das war rein gar nichts, war das. Und ich habe ja nicht mit vielen Calls recht gehabt im Laufe dieser Saison, die ich so einfach in den Raum geworfen habe. Ja, das ging schon los bei meinen Dresden Eislöwen, die ich in die Pre-Playoffs getippt habe, die sang- und klanglos runtergegangen sind. Dann habe ich auch Berlin gesweept, obwohl die jetzt, ne, wenigstens nicht schlecht dastehen, aber auch da waren es nach 3 Minuten, waren sie weit weg vom Sweep, als die Serie 3 Minuten am Laufen war. Und worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich so lange ausgeholt, jetzt habe ich den Bogen verpasst.
Irgendein Call mit wahrscheinlich auswärts in Mannheim schwer. Irgendwas in die Richtung?
Ah, nein, genau, ich wollte zur Defensive hinaus. Ich habe gesagt, vor der Serie, hatte ich glaube ich als Sprachnachricht auch mitgegeben, es kommt halt hinterher auf die Defensive an. Und wenn wir diese Defensive weiter durchführen, wie wir es aus Nürnberg gemacht haben, also wie wir es aus der Nürnberger Serie aufs Eis gebracht haben, nur dann kannst du halt gegen Mannheim bestehen. Und was machen wir zu 0,0%? Auf die Defensive achten. Die Defensive ist gar nicht mehr vorhanden. Ich weiß nicht, was da los ist, aber wir werden komplett ausgehebelt. Und ich glaube, es ist halt so ein Teil, und das hört sich hart an, aber auch den Mannheimern zu verdanken, dass es nicht höher ausgegangen ist als 5-1 in Mannheim. Weil man schon, finde ich, gemerkt hat, sie teilen sich jetzt schon sehr stark die Kräfte ein. Und man mag von Kommentatoren halten, was man will, aber mit einem Call hat er sehr recht gehabt. Ich glaube, Basti Schwele hat es ja auch kommentiert, das Spiel.
Ja, genau.
Die Mannheimer lassen nur das zu, was sie wirklich wollen. Ja? Und nur Fischton kommt dann zu Chancen, wenn Mannheim sie auch ein bisschen lässt. Und das hat man, finde ich, extremst gemerkt. Es lag nicht daran, dass wir auf einmal so aufs Gas gestiegen sind, dass es nicht höher ausgegangen ist, sondern dass Mannheim so sehr vom Gas runtergegangen ist. Und das ist der ganz große Unterschied dabei. Daher haben wir noch Glück gehabt und sind gut bedient mit diesen 5-1. Und wir waren wirklich absolut, absolut chancenlos in diesem dritten Spiel. Man konnte kaum weiter weg sein von einem Sieg in Mannheim. Und das hatten wir eigentlich schon nach dem zweiten Spiel gesagt. Ich hoffe, sie haben jetzt Wut im Bauch und gehen mit Wut im Bauch in dieses dritte Spiel rein. Das ist komplett in die Grütze gegangen. Das ist der zweite Strohhalm, an den ich mich jetzt aber trotzdem klammer und sage, wenn du so sang- und klanglos in Mannheim untergehst und so knapp zu Hause verlierst mit so einer glücklichen Fehlentscheidung, unglücklichen Fehlentscheidung des Schiedsrichters, dann musst du 130% einfach geben in deinem zweiten Heimspiel. Und darauf setze ich. Das ist mein zweiter Strohhalm.
Ja,
Strohhalme zum Glück, finde ich eine gute Folgentitel.
Ja, merken wir uns auf jeden Fall. Und ich glaube auch, die Jungs wollen sich auf gar keinen Fall sweepen lassen. Ja, will niemand. Und Furchi hat es gestern auch nochmal gesagt nach dem Spiel, man muss jetzt wirklich diese eigentliche Floskel, die gilt jetzt halt absolut. Man muss von Spiel zu Spiel denken. Es ist nun mal so, du kannst jetzt irgendwie nicht großartig weit planen. Du stehst in jedem Spiel, ist do or die. Entweder du gewinnst oder du hast Urlaub, monatelang. Und das ist nochmal eine andere Ausgangslage. Aber klar, es fehlt so ein bisschen gerade die Fantasie, wie man 4 Spiele gegen Mannheim in Serie gewinnen soll, wenn man diese Saison schon 7 verloren hat gegen sie. Weil Wir haben sie auch in der Hauptrunde nicht einmal geschlagen. Und gerade was du angesprochen hast mit der Defensive, wir haben da eine ganz passende Mail zu von Matthias. Der hat auch nochmal geschrieben, wir können es aktuell drehen und wenden, wie wir wollen. Mannheim ist einfach das bessere Team. Und Es ist so ein bisschen sinnbildlich, sagt er, diese Playoff-Serie für die gesamte Saison. Weil die Abwehrleistung, das Aufbauspiel waren immer wieder zu fehleranfällig und auch die Special Teams sind nicht auf diesem Top-Niveau. Und dann kommt leider noch erschwerend dazu, dass auch Christa Skudlewskis seine Nürnberg-Form aus den Pre-Playoffs nicht hat drüberbringen können. Er kann aktuell nicht dieser Faktor sein, den man vielleicht auch braucht gegen so ein Top-Team. Ja. Was überhaupt kein Vorwurf an ihn ist. Der Mann war monatelang verletzt und Mannheim hat absolut brutale Qualität. Aber ohne diese ganzen Faktoren, sagt Matthias auch, wird das natürlich eine Mammutaufgabe, da überhaupt noch zurückzukommen. Aber ja, wir geben natürlich nicht auf, bis vorbei ist. Playoffs sind Playoffs. Basti Schwele hat es auch immer noch versucht, das so ein bisschen spannend zu reden.
Dankenswerterweise.
Ja, aber man konnte ihm auch nicht böse sein, wenn er das so ein bisschen zu deutlich manchmal in Richtung Mannheim gesagt hat, weil er hatte recht.
So, jetzt aber so fazitmäßig. Wie viel Hoffnung hast du denn noch?
Boah, die Serie zu gewinnen?
Mhm.
Wenig.
Wenig oder keine?
Geht aktuell, wenn ich ganz ehrlich bin, geht sie gegen null.
Ja, und ich glaube und hoffe, dass das unser Trumpf ist. So komisch es klingt.
Ja.
Du hast halt jetzt jeder, wirklich jeder aus ganz Eishockey-Deutschland geht felsenfest und wahrscheinlich zu Recht davon aus, dass Mannheim ins Halbfinale einziehen wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass sie das Ding auch sweepen werden. So wie die Spiele jetzt gerade auch ausgegangen sind und gelaufen sind. Und das ist jetzt der dritte Strohhalm und vielleicht auch der größte Strohhalm, an dem wir uns klammern müssen, weil uns gar nichts anderes übrig bleibt, ne? Also aufgeben ist jetzt auch keine Option. Aber jeder hat ja schon aufgegeben um die herum. Also dann nutzt doch wenigstens die Chance und denk wirklich, auch wenn ich hasse diese Floskeln, aber denk wirklich von Spiel zu Spiel, das, was du gerade auch selber schon gesagt hattest, dass es ja irgendwie jetzt auch stimmt. Guck, was geht. Dann holst du vielleicht jetzt einen Sieg dann zu Hause, dann mit irgendwie Ach und Krach den zweiten Sieg, so, und dann auf einmal steht es 4-2 und dann bist du auf einmal drin in der Serie. Und dann muss man gucken, was passiert. Dass diese Wahrscheinlichkeit wirklich auf jeden Fall im einstelligen Bereich ist und sehr nah Richtung Null, darüber müssen wir nicht streiten. Aber dass das die einzige Hoffnung ist und der einzige Hoffnungstropfen, den wir denn haben, steht auch außer Frage. Wir müssen irgendwie das Unmögliche nehmen und irgendwas daraus schöpfen.
Ja, zumindest stimmungstechnisch steht es 3-0 für Bremerhaven. Das kann man, glaube ich, sagen. Immer sehr viele Auswärtsfahrer in Mannheim gewesen, richtig cool. Und die Stimmung in Mannheim für diesen Serienstand und die Spiele, die auch abliefern. Also ich finde, die Mannheimer Spieler hätten definitiv eine bessere Stimmung verdient bei dem, was sie da aufs Eis bringen. Das ist eine andere Geschichte. Wir müssen halt vielleicht mal weniger als 5 Tore kassieren. Und Nico, es ist ja jetzt so, müssen wir drüber sprechen. Es kann ja theoretisch heute Abend das letzte Spiel sein für einige sehr verdiente Pinguinspieler. Das, oder generell diese Woche kann das für die, kann die Zeit in Bremerhaven enden. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Jan Urbas wird spekuliert. Sieger Jeglitsch, Urbas ja Gott sei Dank wieder dabei. Ob er jetzt 100% fit ist, weiß ich nicht. Aber es war, glaube ich, klar, dass er sich das nicht nehmen lässt, nochmal zu spielen. Aber auch so ein Mauermann, Jensen. Gut, Jensen durfte jetzt nicht mitspielen. Weiß man auch nicht, ob die bleiben oder nicht. Das muss man jetzt nochmal richtig genießen. Und ich glaube, gerade die werden nochmal, die werden sich aufopfern nochmal. Und ich hoffe dann, dass deine Theorie von eigentlich hatte man keine Chance mehr, aber man hat sie genutzt, dass sie dann greift.
Ich hoffe es auch. Das ist ein sehr guter Punkt, den du da nochmal erwähnst. Da hält man sich gar nicht so vor Augen, ne? Gerade, dass es jetzt auch nochmal ein Heimspiel ist. Und an Jan Urbas und ein Sieger Jeglitsch und Ross Moorman, das sind ja die drei wahrscheinlichsten, dass sie gehen werden. Die dürfen sich nicht mit einem Gesweepe verabschieden aus dieser Playoff-Serie und aus ihrer Karriere hier in Bremerhaven. Das geht gar nicht. Du musst mindestens diesen einen Heimsieg jetzt holen mit Ach und Krach. Obwohl man auch wirklich sagen muss, ich schwenke doch noch mal ganz kurz zum Spiel. Die erste Reihe war ja gar kein Faktor. Also gar keine Reihe war irgendein Faktor in diesem Spiel. Aber gerade die erste Reihe, auch da greift das Gleiche, was du gegenüber Gudlewskis gerade eben gesagt hast. Was willst du erwarten, wenn ein Spieler so lange verletzt war? Dann muss man halt dem einfach Zeit geben. Da kann man jetzt keine Wunder erwarten. Obwohl man bei Jan Urbas immer nah dran ist, diese Wunder wirklich zu erwarten und auch wirklich zu bekommen dann auch. Aber das war wirklich gar nichts. Darum bin ich sehr gespannt, wie die Reihenkonstellation beim Heimspiel jetzt gegen Mannheim aussehen wird. Ob er die Reihen so belassen wird, ob die erste Reihe der Karawanken-Express darstellt. Weil ich muss sagen, CJ Smash, der, ich liebe diesen Mann jetzt schon, ne? Also das ist, wenn der nicht erste Reihe in der kommenden Saison spielt, wenn Jeglitsch und Urbas aufhören, dann fresse ich einen Besen.
Meinte. Ich glaub's auch. Also
Der ist so wahnsinnig gut, ist der. Und er passt so gut, auch harmoniert auch so gut mit Mia Werlitsch. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie die Reihe aussehen wird. Kann gar keine Prediction abgeben. Ich würde fast sagen 50-50. Eigentlich spricht viel für CJ Smith in dieser Reihe, würde ich fast behaupten. Darum bin ich sehr gespannt. Ich will nicht in der Haut von Alex Sulzer stecken, der sich jetzt entscheiden muss, wie er das jetzt aufstellt, weil Nicolas B. Jensen muss jetzt auf einmal draußen bleiben, ne? Da hätte man sich auch vor ein paar Monaten nicht vorstellen können.
Ja, Sulzer hat eh natürlich immer die meisten Sorgen da als Trainer. Ja. Aber da vielleicht noch ein positiver Aspekt. Ich finde, ihm steht der Bart sehr gut. Den kann er tragen.
Wenn das so der positive Aspekt ist, den wir aus dieser Serie rausziehen, dann hat das schon alles zu bedeuten.
Der Off-Eishockey-Aspekt positiv, natürlich. Ist auch klar.
Aber das stimmt, ja.
Ach ja.
Was eine denn? Sache, auch das lässt guten Bartwuchs hat der Mann, obwohl nichts an Cold Connor drankommt, da bin ich fast vom Hocker gefallen, als ich den nochmal gesehen hatte. Irre, dieser Bartwuchs. Habe ich nicht so viel auf dem Kopf wie der am Kinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Eine Sache hattest du hier noch reingeschrieben, die kann man auch nochmal ganz kurz erwähnen. Das ist jetzt gehen wir noch einen Step weg, weiter von den Playoffs, beziehungsweise fast ganz weg und sind schon Richtung nächste Saison. Aber Kechter wurde von den Nürnberg Ice Tigers verabschiedet, was ja nächstes Indiz dafür ist, dass er Richtung Bremerhaven kommen könnte, wo er ja ganz heiß gehandelt wird. Und ich glaube, wir wären auch nicht traurig drum, wenn das so weit kommen würde.
Nee, gerade in den Pre-Playoffs hat er gegen uns auch sehr gut gespielt. Nochmal ein bisschen gezeigt, was er drauf hat. Und ich denke mal, das wird passieren. So viele Gerüchte, da muss irgendwas dran sein. Den sehen wir nächste Saison hier, Roman Kechter.
Wir atmen kurz durch und danach gehen wir zur kühlen These. Da bin ich sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist, Malte.
Ich auch.
Power Break. Ihr habt ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass wir eine Kollektion mit The Squad Drop draußen haben. Jetzt auch zu den Playoffs. Und eventuell könnte es ja heute Abend vorbei sein. Eventuell schaffen wir noch das Wunder. Oder wir haben wenigstens noch ein paar Spiele vor uns. You never know. Aber wir haben extra drauf geachtet, diese Playoff-Pullover und T-Shirt zeitlos zu gestalten. So, Freunde. Und wenn auf eins Verlass ist, denn dass die Fisch und Penguins Jahr für Jahr in die Playoffs einziehen. Also das ist ein guter Invest für die Zukunft, Malte.
Absolut. Und ich finde auch eigentlich eine geile Idee, sich so ein Teil zu holen und von der aktuellen Mannschaft unterschreiben zu lassen. Weil ich glaube, bis zur Saisonabschlussfeier, wann auch immer die sein wird, könnte das klappen mit der Lieferung, ohne es zu versprechen. Und dann einfach alle unterschreiben lassen, dann habt ihr so ein Saison-Unikat für euch gesammelt. Ist doch auch cool.
So, und dann werfen wir nochmal einen ganz kurzen Blick auf den Karawang-Express. Hoodie und T-Shirt. So, wenn es doch so weit kommt, dass die Karawanken uns verlassen werden, wenigstens, also, oder zwei von denen, so heißt es ja, dann wäre es doch richtig geil, dieses T-Shirt, diesen Hoodie zu haben und von den drei nochmal unterschreiben zu lassen. Weil, ich glaube, wenn die so Abschlussfeier vorbei ist, dann wird es keine Möglichkeit oder sehr, sehr schwer nur noch die Möglichkeit geben, von allen drei Slowenen eine Unterschrift zu bekommen. Das legen wir euch auch nochmal ans Herz. the-squad-drops.com. Schaut aber gerne vorbei, schaut in unsere Kollektion. Wir würden uns sehr darüber freuen, den einen oder anderen in der Saisonabschlussfeier in einigen Wochen damit dann zu sehen. Damit wieder rein in die Folge. Power Break. Ich hasse Maxi Franzreb und ich liebe ihn. Aber ich hasse ihn jetzt auch und liebe ihn. Ich habe ein Gefühlschaos in mir, wenn ich diesen Mann sehe.
Ja, und das ist also eigentlich ist ein bisschen schade, weil so, also ich will ihn nicht kleinreden, aber so großartige Leistungen musste er bis jetzt noch gar nicht zeigen in den Playoffs.
Aber das, was er halten muss, hat er gehalten. Ne? Das ist ja eben das Ding.
Und er ist einfach dabei sehr, sehr abgeklärt und ruhig, wie man ihn halt kennt, ne? Also er wirkt nicht angestrengt, wenn er
das
im Tor steht.
Das fuckt mich ab.
Deswegen ist diese These, Christos Gudlewskis ist im Duell mit Maxi Franzreb der bessere Torhüter, irgendwo ein bisschen schlecht gealtert in der letzten Woche, muss man so ehrlich sagen.
Ja, aber man muss aber auch da Christos Gudlewskis, ohne jetzt alles immer schön und positiv reden zu wollen, man muss ihn auch zugute halten, er war jetzt nicht an jeder Niederlage so arg beteiligt. Er war jetzt nicht, also die Verteidigung ist nicht gut. So, das gehört halt zur Wahrheit mit dazu. Die Verteidigung ist wirklich nicht gut. Und Gudlewskis wurde auch über weite Strecken sehr alleine gelassen, da hinten. Zum Beispiel auch beim letzten Spiel, wo er dann nach 10 Minuten das Tor verlassen musste. Also es war so ein bisschen Zusammenspiel aus, er hatte jetzt keinen Sahnetag erwischt, vielleicht auch keinen guten Tag erwischt, sondern eher so einen mittelmäßigen Tag und wir hatten halt eine sehr mittelmäßige Abwehr gehabt. Und dann kam halt so etwas zustande. Und das gehört halt dann auch wiederum zur Wahrheit. Also ein bisschen differenziert betrachten, ohne es aber schönreden zu wollen, weil man kennt, Christoph Gutlewski ist auch einfach in besserer Verfassung. Das gehört zur Wahrheit. Und Maxi Franzl hält halt das, was er halten muss. Das entscheidet ihn noch.
Wir haben dazu zwei Mails bekommen, Nico. Die sind, eine kam jetzt nach dem 0-3-Rückstand und eine davor. Okay. Das ist ein ganz spannender Vergleich. Einmal nochmal Matthias. Der hat auch geschrieben, wir müssen uns, glaube ich, von der These verabschieden. Die bekommt gerade erste ziemlich deutliche Ausrufezeichen. Leider in die falsche Richtung. Ja. Also aktuell ist Franz Ripp da definitiv vorne. Und Leon hat uns vorher geschrieben. Und aus seiner Sicht war zumindest in dem Duell zu Bremerhavener Zeiten Gutlewski ist immer der ruhigere und leistungsstärkere Torhüter. Franz Ripp war so ein bisschen aufstrebend und brennender Spieler, sagt er, der ein bisschen diesen Shootingstar-Charakter hatte. Heutzutage würde er immer noch Gutlewskis etwas höher bewerten als Franz Ripp, hauchdünn. Ja. Was machen wir draus?
Was hättest du denn vor dem letzten Spiel gesagt?
Boah, es ist echt, also es war schon zu Zeiten, als beide noch in Bremerhaven waren, super schwer. Und es ist jetzt immer noch schwer. Aber vor dieser
Serie.
Ich fand
in Bremerhaven, fand ich Gutlewski immer ein Hauch stärker als Maxi Franz Ripp.
So, da bist du bei Leon, ne?
Da bin ich bei Leon. So.
Ja.
Jetzt im direkten Duell ist Maxi Franz Ripp, aber ne, auch da wieder muss man den Zeigefinger heben. Maxi Franz Ripp hat halt die ganze Saison ohne Verletzung durchgespielt, wenn mich jetzt nichts täuscht. Gutlewskis nicht. Ja, also ist halt auch vielleicht ein bisschen unfair, der Vergleich, dass man von Gutlewskis direkt eine Leistung erwartet. Also Franz Ripp wird, denke ich, der zweitbeste Torhüter dieser kompletten Liga sein. Ja, also am Ende der Saison. Hinter Juvonen aus Köln wird direkt ein Maxi Franz Ripp dann stehen. Und dann ist natürlich dieser Vergleich mit Christos Gutlewskis, der, ich weiß nicht wie viele Tage, eine halbe Saison, dreiviertel Saison ausgefallen ist, natürlich schwierig. In dem Fall. Und dafür ist ja schon stark, dass er so nah dran ist. Aber ja. Maxi Franz Ripp ist gerade stärker. Das ist einfach so.
Genau. Aktuell würde ich auch sagen, hat Franz Ripp da die Nase vorn. Aber Christos Gutlewskis war nicht umsonst 2 Jahre in Folge Torhüter des Jahres in der DEL. Und auch wenn es einem da für den Maxi leid tut, hatte er da zu Bremerhavener Zeiten vielleicht doch, wie Leon und du richtig gesagt haben, hauchdünn die Nase vorn. Deswegen hat er auch gespielt. Aber es sind beides überragende Torhüter, beides auch Top-Menschen, das muss man auch sagen. Aber wenn man aktuell diese These bewerten möchte, stimmt sie nicht, weil Maxi Franz Ripp macht im Moment oder tut alles dafür, um auch bei der kommenden Weltmeisterschaft im deutschen Tor zu stehen, würde ich sagen.
Ja, also wie gesagt, Juvon ist vor Maxi Franz Ripp, das ist kein Deutscher.
Gott sei Dank kein Deutscher, aus Maxis Sicht.
Ja, das stimmt. Und daher gibt es wenig Konkurrenz jetzt gerade. Also mir fällt jetzt aktuell kein Torhüter ein, der in der gleichen Verfassung ist. Kein deutscher Torhüter ein, der in der gleichen Verfassung ist. In der DEL, keine Ahnung, wie es mit dem Grubauer aussieht. Jetzt in der NHL, der wird ja wahrscheinlich da auch seine Spiele sammeln und ganz gut sein. Aber in der DEL gibt es keinen vergleichbaren Torhüter jetzt gerade. Und also wir hatten ja auch schon vor der Saison, beziehungsweise als der Wechsel feststand von Maxi Franz Ripp Richtung Mannheim, haben wir ja schon ein bisschen spekuliert, wie könnte es werden. Und mit unserer Prognose waren wir ja elendweit weg. Wie gut der sich da integriert hat, wie perfekt der da reinpasst, was für eine Saison der spielt, das haut uns beide auf jeden Fall vom Hocker. Und ich glaube, wir beide hätten jetzt nicht so mit so einer Saison auf jeden Fall gerechnet. Also wirklich Respekt an dieser Leistung.
Gerade weil Mannheim ja auch noch mit Mattsson jemanden geholt hat, der jetzt kein schlechter Konkurrent ist im Tor, nimmt eine Kontingentstelle weg, also eine Granate haben die da noch verpflichtet und der sieht gar keine Sonne. Also der hat sich schnell hinter Franz Ripp anstellen müssen und wird, wenn alles normal läuft, auch kein Playoff-Spiel machen. Außer es kommt so wie bei uns, dann muss er ready sein, wie Leon Hungerecker auch ready war. Auch das kann man, glaube ich, nochmal erwähnen. Klar hat Mannheim weniger gemacht, aber Hungerecker hat seine Sache sehr gut gemacht, dafür, dass er so lange nicht gespielt hat auch. Hat einige Saves auch gehabt und letztendlich dann auch nur ein Gegentor bekommen.
Aber Gutlewski steht nächstes Spiel wieder am Tor.
Mit Sicherheit, ja.
Weil ich war nämlich so am Überlegen, nicht, dass ich das hinterfragen würde. Für mich wird Gulescu auch hundertprozentig im Tor stehen. Du kannst dich innerhalb von eines Spiels dich komplett umentscheiden. Das, glaube ich, macht auch ein Alex Sulzer nicht. Aber Torhüterwechsel ist ja allgemein Thema in den Playoff-Serien.
Mhm.
Das ist jetzt ja auch
ganz komische Dinge passiert, ne?
Ja, wirklich komisch. Wirklich komisch. Welches Spiel war das nochmal?
Bei Ingolstadt gegen München waren auf einmal
beide.
Also, ich glaube, München, da hat jetzt zweimal Simon Wolf gespielt. Ich glaube, der Bibo hat irgendwas. Sonst würde der spielen.
Ja, aber in dem ersten Spiel waren, in den ersten und zweiten Spielen waren jeweils komplett unterschiedliche Torhüter drin. Bei beiden Mannschaften. Ja. Das ist schon sehr bemerkenswert. Hat man auch, also kann ich mich nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal sowas gesehen hatte. Aber irgendwie denk ich jetzt aus meiner Fanperspektive ja schon darüber nach, was würde ich jetzt anders machen? Weil du musst ja jetzt irgendetwas. Jeder erwartet, dass du jetzt verlieren wirst, diese Serie. Also kannst du ja einfach machen. Was ist das einfach machen? Denn du musst ja irgendwas mal Überraschendes machen, weil das, was du jetzt die Spiele davor probiert hast, funktioniert ja anscheinend nicht. Mal mehr, mal weniger. Also kannst du jetzt ja auch ganz abgefahrene Sachen auf einmal ausprobieren. Macht man sowas nicht. Schwierig.
Eine Sache, vielleicht ganz interessant noch drüber zu sprechen, die ich auch in der Halle oft aufgeschnappt habe von einigen Personen. Bremerhaven hat ja das Spiel perfektioniert, die Scheibe tief zu spielen. So, also da wird ja oft einfach das Ding hinten reingespielt und dann versucht man über Zweikämpfe die Scheibe wieder zu gewinnen und dann sich festzusetzen. Offensichtlich funktioniert das gegen Mannheim nicht ganz so gut. Ist dir das auch so aufgefallen und nervt dich das auch so wie viele Fans in der Arena?
Ich finde, diese kritischen Stimmen höre ich jetzt aber nicht nur bei der Serie gegen Mannheim, sondern ist generell, finde ich, ein Kritikpunkt, den ich immer wieder aufschnappe. Das ist halt so ein bisschen dieser Spielstil. Bei dem Punkt weiß ich aber nicht, ob du den rausbekommst, wenn du über eine komplette Saison oder wenn das deine ganze Spielidentität ist. Schon, das ist ja nicht nur unter Alex Sulzer, weil ich finde auch, dass unter Thomas Popisch dieses Tiefspielen schon sehr extrem gespielt wurde. Und wir das kontinuierlich weiterentwickeln und weiterspielen. Ich glaube, das können wir nicht ändern. Nee, ich glaube, das werden wir auch nicht ändern. Ich glaube, das ist so drin in den Köpfen. Aber das ist ja auch nicht deine Frage gewesen. Aber ja, es ist mir aufgefallen, aber jetzt nicht nur aus der Serie. Aber es ist schon sehr bemerkenswert, dass wie wenig es funktioniert gegen Mannheim. Das stimmt.
Ja, gegen Nürnberg zum Beispiel hat es besser geklappt. Ist natürlich auch so ein, also dieses Tiefspielen, meiner Meinung nach hängt es ja auch mit diesen Basics des Penguins-Hockey zusammen, einfach spielen. Weil natürlich die Gefahr geringer ist, dass du die Scheibe verlierst im Aufbau, wenn du sie einfach tief spielst, als wenn du versuchst, dich gegen zwei Leute durchzusetzen und dann möglicherweise den Zweikampf an der Mittellinie verlierst. Aber Mannheim ist darauf sehr gut eingestellt. Also auch, ich weiß nicht, beim dritten Spiel war ja auch diese absurde Zweikampfquote irgendwann eingeblendet, wo es hieß, Bremerhaven hätte 73% der Zweikämpfe gewonnen, was Basti Schwele nicht glauben konnte und ich auch nicht. Ich meine, sie haben sich da in den Werten vertan, weil eigentlich hat Mannheim jeden wichtigen Zweikampf geholt.
In dem Spiel. Vielleicht das ist ja der Unterschied. Das ist ja das, was Basti Schwele auch oder beschrieben hatte. Jeder wichtige Zweikampf ist ja automatisch nicht jeder zweite Zweikampf.
Ja, stimmt natürlich auch. Kann auch sein, aber auf jeden Fall, ja, vielleicht ist das
aber ja, ich war bei dir. Also für mich kommt es auch nicht, also man liegt 4-0 zurück, aber hat die besseren Zweikampfwerte, das geht für mich irgendwie auch nicht auf. So, das kann nicht logisch sein.
Wäre verrückt, auf jeden Fall. Aber ja.
Aber was würdest du denn so Verrücktes machen? Hau doch mal was raus.
Boah, ich bin ja aus Gründen auch kein Trainer. Was besser so ist. Aber ich weiß es nicht. Eigentlich bleibt dir ja als Trainer fast nur die Reihen irgendwie zu verändern.
So ja, was anderes. Was würdest du machen?
Ja, gute Frage.
Jetzt knall mal so ein Hot-Take hier raus.
Hot-Take wäre, er reißt die Slowenen wieder auseinander.
So, mit diesem Hot-Take würde ich jetzt einfach gehen.
Ja, was anderes wäre für mich irgendwie kein Hot-Take. Das ist zu oft passiert.
Ja,
also. Und Verteidigerpaare tauscht er gar nicht durch. Also gar nicht.
Ja, aber das könnte dann auch ein Hot Take sein.
Ja, also zu hot, verbrenne ich mich. Da.
Ja, ich finde, ein Brucki ist das echt nicht. Also, oh Mann, ey, das ist ein Spieler, der bringt mich noch um, wirklich. Irgendwann liege ich oben vor meinem Fernseher einfach mit einem Herzinfarkt. So, mach mal keine Scherze mit, aber das ist wirklich nah dran, was der da spielt.
Ja, da sind einige Jungs, die einfach, ich finde auch leider Ryan Betterhaar spielt keine gute Serie gegen Mannheim. Nee, auch nicht. Der ist nicht gut drin. Abt war ein Spiel auch raus, aus irgendeinem Grund, angeschlagen. Da dachte man, hurra, Urbas ist wieder da, auf einmal fehlt ABT, scheiße. Ja, und dann, wen hast du noch? Hirose und Biström. Biström war
Berlitz
auch.
Ist wieder da. Urbas und Abt haben gleichzeitig gefehlt.
Stimmt, Entschuldigung, genau. Verlitsch kam wieder und Abt war dann raus, genau.
Genau.
Und Biström hat auch jetzt in Mannheim nicht glücklich ausgesehen. Eigentlich ist so Hirose die einzige Konstante da hinten drin.
Ja, das stimmt. Das ist schwierig. Vor allem, das könnte doch denn, ich weiß gar nicht, wie hot das denn wäre, wenn die Verteidigung nicht funktioniert. Aber wie gesagt, das ist ja auch alles Laiengelaber, aber es ist ja auch mal schön, ich wollte einfach, jetzt habe ich trotzdem noch kein Hot-Take von Malte bekommen, aber
okay, mein Hot-Take, vielleicht, du musst sagen, ob es hot genug ist, aber mein Hot-Take ist, Jensen kommt zurück in den Kader und ein anderer Conti-Spieler geht raus.
Ja, wer ist denn, wenn, hot wird's, wenn du mir den anderen Conti-Spieler sagst?
Boah, das ist wirklich schwer. Wer geht denn da wieder raus?
Im Sturm. Ich finde, Jensen ist ja eigentlich für dieses Tiefspiel so eigentlich ein geiler Spielertyp, oder?
Wobei, es muss ja gar kein Conti raus, der Deutscher. Kann auch jemand anders raus. Habe ich vergessen, dass er ja auch deutsch ist. Wie kann mir das denn passieren? Ich kann mich nicht entscheiden, Nico. Ich kann mich nicht entscheiden.
Zwischen wen denn?
Ja, weiß ich auch nicht, zwischen allen nicht. Aber eigentlich fand nämlich, Jensen hat es gut gemacht, als er auch Verteidiger endlich mal wieder spielen durfte. Er hat ein gutes Spiel gemacht.
Ich glaube, ich habe Malte in diesen 271 Folgen wenig zum Schwitzen gebracht mit meinen Fragen. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft.
Ich gucke mir noch mal einmal kurz die Aufstellung an.
Ich habe meinen Hot-Tag einfach gebracht, dass ein Oberst in die zweite Reihe rutscht.
Ja, du machst es dir wieder leicht.
Hat es jemals gegeben, dass ein Oberst zweite Reihe gespielt hat?
Das weiß ich nicht.
Auch nicht.
Er muss ja mit Betterhaar, Hermann und Rausch spielen, weil die drei brauchen wir.
Ihr könnt Malte nicht sehen, aber man sieht ihn richtig an. Eigentlich müsste jetzt nur so ein bisschen Dampf aus den Ohren rauskommen, weil sein Kopf so raucht. Ja.
Egal, es soll ja ein Hot-Take sein. Ich sag, er nimmt Eminger raus und Jensen rein.
So, Hot-Take. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich alles beim Alten, wie das letzte Spiel. Wie die Niederlage 5:1 in Mannheim. Ist ja jetzt schon. Aber gut, er hat ja auch mehrere Mittel. Ist ein bisschen unfair, auch so von außen das natürlich zu betrachten. Taktisch kann man natürlich auch viel machen. Zum Beispiel das Tiefspielen anscheinend nicht mehr machen.
Die verdrehen so die Augen, wenn die uns hier hören. Ey, also ganz schlimm.
Darum sind wir ja kein analytischer Podcast, sondern ein Fan-Podcast.
Eben. Ja, und wir haben eine neue These. Da geht es so ein bisschen doch um Analytik eigentlich, weil aus Gründen, neue These, die Penny DEL braucht einen Videoschiedsrichter. Wie beim Fußball. So ein VAR brauchen wir.
Ein Kölner Keller.
Penguinspodcast@nordsee-zeitung.de. Schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu. Gerne auch bei Instagram. Und dann diskutieren wir das fleißig nächste Woche nach hoffentlich keinen weiteren Fehlentscheidungen mehr.
Haben wir schon mal über Coaches-Challenges gesprochen? Ja, ne? Bestimmt.
Ja, irgendwann, Nico, fast 300 Folgen natürlich. Irgendwann kam alles schon mal auf den Tisch hier.
Das stimmt. Wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht gewesen für das letzte Heimspiel, ne?
Die hätten sie wohl gezogen. Weil es war halt so eine Szene, die, das hat ja auch offensichtlich keiner wahrgenommen, dass er den da mit dem Schlittschuh macht.
Ach so, siehst du, das ist bei mir auch gut. Ich habe mit zwei Sachen da komplett daneben gelegen. Ich habe es ohne Ton am Flughafen gesehen und eine Wiederholung. Das ist für mich eine ganz neue Information, zum Beispiel das mit dem Schlittschuh-Tor.
Ich schicke dir ein Video.
Soll ich bewerten, ob das für mich ein Tor ist oder kein Tor ist?
Ja, Moment, das machen wir jetzt live.
Weil ich habe es in der ersten Wiederholung, sah es für mich auch nach Strafe aus. Und dann hast du mich sehr vehement darauf hingewiesen, dass es keine ist. Und dann habe ich es mir noch zweimal angeguckt und dann bin ich mitgegangen mit dem Punkt, dass es keine Strafe ist.
Ja.
Okay.
Und jetzt sag mir, ob er den kickt oder nicht.
Okay, warte. Oh, das geht. Oh. Boah. Boah.
Und ich finde es auch, ich finde es so schwer zu entscheiden, aber ich finde, man kann das nicht angucken.
Das stimmt. Ich will jetzt nicht der Stimmungskiller sein. Ich gehe mit, dass es keine Strafe war davor. Bin ich dabei.
Ja.
Wenn er das Tor gibt, sich anschaut, muss er das Tor weiterhin geben.
Ja, sehe ich auch so.
Meiner Meinung nach.
Ja.
Weil die Kickbewegung kommt für mich erst, nachdem er den Puck berührt hat. Und dann ist es ja keine Kickbewegung. Er ist jetzt nicht aktiv zum Puck gegangen, sondern das kam erst, nachdem er den Puck berührt hat, diese Bewegung. Von daher ist es für mich ein reguläres Tor danach.
Ja, mir geht es wirklich nur darum, er soll sich das angucken. Er soll selber ins Grübeln kommen.
Aber dann hat es ja auch kein Fischhornspieler gesehen, oder?
Nee, es hat sich keiner beschwert, gar nichts. Deswegen, und da wäre doch so ein Videoschiedsrichter mal eben gut, oder? Sagt es uns.
Das ist dann mal
eben
rausgeguckt, ja. Ja, schreibt es uns, wenn ihr es auch so seht, wenn ihr es nicht so seht. Coaches Challenge besprechen wir auch noch irgendwann mal. Das wäre ja auch angebracht zu dem Zeitpunkt gewesen. Sei mal so. Spannend. Siehst du, ist selber auch gar nicht aufgefallen. Schade. Na gut.
Ja, also um das nochmal kurz.
Wäre schon besser gewesen mit einem 1-1 in das Spiel mal einzufahren.
Ja, wirklich, um es final abzuhaken. Ich habe viel gelesen mit verschiedenen Menschen aus der Eisblock-Community, Mannheimer-Fans bei Instagram. Ich waren sich wirklich alle einig, dass dieses Tor hätte nicht so entstehen dürfen. Und selbst die Mannheimer-Fans, muss man denen auch zugutehalten, haben geschrieben, es fühlt sich falsch an, dieses Spiel so zu gewinnen, weil es war so ein geiles Spiel und es dann so zu gewinnen,
ja,
ist ärgerlich.
Heißt aber nicht natürlich automatisch, wenn es die Strafe nicht gegeben hätte, wie du am Anfang ja auch schon sagtest, dass wir das Spiel gewonnen hätten.
Eben, das soll es gar nicht bedeuten.
Obwohl wir am Anfang der Verlängerung extrem viel Druck gemacht haben und die bessere Mannschaft waren. Das macht die Sache ja noch einen Tick bitterer in dem Fall.
Ja.
Okay, so.
Genug aufgeregt.
Ja, wollte gerade sagen, ich muss mich mal ganz kurz wieder runterbringen. Das mache ich mit guter Musik von Energy Bremen.
Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
So, Malte, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Mein nächster Urlaub steht ja auch schon wieder in der Pipeline. Aber Christoph hat mir was voraus. Der ist schon in seinem Sommerdomizil angekommen oder war dort. Wahrscheinlich, so lange ist er wahrscheinlich nicht dort. Hat uns vor einigen Tagen liebe Grüße aus Siede, aus der Türkei, dagelassen. Mit seiner Tochter, schätze ich mal. Hoffe ich. Hatte ein großes REV in den Sand gemalt und uns dieses Bild geschickt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Entweder nach Siede oder wieder zurück Richtung Bremerhaven oder wo auch immer du wohnst. Ich hoffe, du hattest einen fantastischen Urlaub gehabt und konntest die Fische und Pinguins auch dort gut verfolgen. Mein erster Türkei-Urlaub damals, da weiß ich auch noch, da war ich auch zum Playoff-Zeit war ich dort. Da habe ich die Serie gegen die Ravensburg Tower Stars von dort aus gesehen. Weißt du es noch? Kannst du dich noch dran erinnern? Ich glaube, wir haben nicht so oft gegen Ravensburg in den Playoffs gespielt, oder?
Wann waren das dann? 2000, die vor der Meistersaison, ne?
Richtig, vor der Meistersaison, als wir eben, war das Viertelfinale? Es müsste ein Viertelfinale gewesen sein, als wir rausgeflogen sind. Ich weiß auch nicht mehr, wie es ausging. Ich bin der Meinung, lagen wir auch, kann es sein, dass wir auch 3-0 zurücklagen und irgendwie nochmal rankamen oder so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kann ich mich an diese Serie erinnern und das mich geprägt hat. Und vielleicht, ich muss mal gucken, ob das wirklich Tochter war. Nicht, dass ich Tochter sage und es war der Sohn eigentlich. Ich meine es im Kopf aber gehabt zu haben, dass es die Tochter war. Vielleicht sind das ja auch die ersten Begegnungen mit dem Eishockey, weil das war damals bei mir auch so. Das hat auch in der Türkei so ein bisschen seinen Lauf genommen. Lass mich nochmal kurz schauen.
The place to be für die Hockeygeschichten. Aber Siede, schöner Urlaubsort. Also war ich auch zweimal. Kann man aushalten.
Ja, ne?
Immer schöne Sonne, gutes Essen. Das läuft auf jeden Fall. Und dann haben wir ja noch so eine andere Fangeschichte geschickt bekommen von Martin aus Dresden. Ne? Die wollen wir aufschieben. Ich weiß, ihr glaubt uns das gar nicht mehr, aber wir machen das wirklich irgendwann. Jetzt in der Sommerpause. Eine Folge mit euren ganzen Fangeschichten, wie ihr überhaupt zu den Pinguins gekommen seid. Da ist inzwischen einiges zusammengekommen, über das man sprechen kann. Und wir haben das nicht vergessen. Also wir werden das auf jeden Fall machen. Falls ihr aber doch auch eigenständig Lust habt, uns nochmal dran zu erinnern, dürft ihr es immer machen. Also wir sind nicht genervt davon, es hilft uns sogar.
Ja.
Ich hoffe, das war okay formuliert. Dann noch eine Sache, Nico, geisteskrank, wirklich absolut krass. Wir hatten doch mal drüber gesprochen, dass bei Kicktipp und beim Ice Manager jeweils ein Malte führt.
Mhm.
Und das war ja nicht ich.
Jetzt bist du es?
Nee, aber es ist wirklich bei beiden Sachen der gleiche Malte gewesen.
Ach was.
Das ist absolut irre. Das ist ja, also mach du den Podcast. Du hast anscheinend mehr Expertise beim Tippen und auch bei den Spielertransfers. Also das sitzt absolut.
Er sollte aber eher so einen generellen Eishockey-Podcast machen.
Ja, er hat uns eine Mail geschickt. Er sagt, er hofft, er kann die Position in den Playoffs halten. Das gelingt ihm bei Kicktipp auf jeden Fall gerade ganz gut. Beim Ice Manager wird ja immer neu abgerechnet. Da ist ja eine neue Tabelle. Ich kann mal eben schauen. Ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm, ob er da jetzt auch oben dabei ist. So Top 20 sehe ich ihn da jetzt nicht. Also da ist anscheinend noch Bedarf. Aber auf jeden Fall
schlecht.
Bei Kicktipp. Ja, man kann nicht mal alles haben, ne? Aber ich... Nico, an deiner Stelle beim Ice Manager, da bin ich vorsichtig.
Ja, ich hab irgendwie diesen Absprung verpasst, meine Reihen umzuändern in New York und somit gurke ich mit, so gerne ich Nino Kinder habe, aber er guckt mir in der ersten Reihe die ganze Zeit gegen Mannheim rum. Das ist nicht clever,
sagen wir mal so. Ja, und auch Anthony Greco, der noch kein Spiel gemacht hat für Mannheim in den Playoffs, ist auch nicht so gut.
Ja, ich wollte es gerade eben ändern, aber geht noch nicht.
Mann. Musste morgen machen, ne? Für euch heute. Aber ja, das auf jeden Fall wollte ich einmal Maltes Expertise hier hervorheben. Hat er sich absolut verdient mit zwei ersten Plätzen nach der Hauptrunde. Überragend gut. Und dann wollen wir noch mal kurz auf die anderen Serien schauen der Liga, weil nicht nur wir spielen ja Playoffs, sondern auch noch sechs andere Mannschaften in der Penny DEL. Und wir haben noch eine Serie, die 3-0 steht. Und es war wahrscheinlich zu erwarten, dass das passieren könnte. Aber eigentlich waren die Spiele relativ eng, muss man schon sagen. Ja. Köln gegen Schwenning. Und eigentlich, ich fände es schade. Schwenning hätte sich einen Sieg schon verdient gehabt, finde ich. Die haben es wirklich gut gemacht.
Aber man muss Köln zugutehalten, sie ziehen einfach genau das weiter durch, was sie auch in der Hauptrunde gemacht haben. Nicht nur, was die Siege angeht, sondern auch, wie sie gewinnen. Nicht immer pompös und groß, sondern minimalistisch und absolut effektiv. Und genau das ziehen sie halt gegen Schwenning auch weiter durch. Ich bin gespannt, ob so etwas auch gegen, wer wäre denn der nächste Gegner, wenn das jetzt so kommt?
Könnte Berlin dann werden.
Könnte
ne?
Berlin werden, ja. Berlin oder?
Oder
München-Ingolstadt. München-Ingolstadt, Berlin. Das wären ja so die, oder? Wenn ich jetzt.
Ja genau. Müssen
sein. Bin gespannt, ob sich das denn da auch so weiter fortführen lässt. Mal gucken.
Ja, bin auch gespannt. Also, Juwonen, haben wir schon drüber gesprochen, ist natürlich ein heftiger Faktor.
Brett. Sowieso ein Torhüter-Duell, ne? Eriksson gegen Juwonen.
Ja.
Beide gut drauf.
Und es war natürlich auch so ein bisschen blöd für Köln, dass sie die Serie in Schwenning starten mussten, weil die Lanxess-Arena belegt war. Das heißt, Schwenning agiert ja quasi eigentlich noch mit Heimrecht aktuell, haben aber beide Heimspiele verloren. Also ist alles nicht so gut gelaufen für die, aber machen trotzdem einen guten Job, kann man sagen. Dann haben wir Berlin gegen Straubing oder Straubing gegen Berlin. Da dachte man nach dem ersten Spiel, Halleluja, wird doch nicht so einfach für Berlin. Jetzt sind sie aber doch wieder in dieser Eisbären-Berlin-Playoff-Form, die man von ihnen kennt, und ziehen Straubing so ein bisschen den Zahn, obwohl die eigentlich auch sehr viel spielstärker sind, viele Torschüsse immer haben, aber auch Stettmar macht bei Berlin einen guten Job.
Ja, hast du ja auch erwähnt vor der Serie, dass es ein bisschen auch davon abhängt, ne? Wie gut ein Stettmar jetzt wirklich ist, ob er diese Form zeigen kann, ob er so eine Form aufs Eis bringen kann, dass man wirklich eine Mannschaft Richtung Finale vielleicht sogar tragen kann. Ich traue es Berlin zu, definitiv. Mir fehlt einfach diese Fantasie, dass Straubing dieses Ruder rumreißt und diese Serie holt. Aber ich lag mit, wie gesagt, ganz vielen Sachen schon die Saison falsch, von daher ich hoffe ja auch immer noch darauf, dass Straubing das LW packt. Also meine Sympathien liegen dann doch eher im Süden für die Tigers. Irgendwie gönne ich es denen. Aber ich glaube es einfach nicht.
Nee, wird schon. Auch Ty Ronning läuft jetzt wieder heiß.
Ja.
Kein guter Zeitpunkt für Straubing, dass das passiert.
Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, ist das. Und dann die spektakulärste Serie wahrscheinlich jetzt gerade. Ingolstadt und München. So, da bin ich ja komplett emotionslos in dieser Serie, ne? Also mir machen Spaß diese Spiele, aber ich bin, das ist gerade vielleicht das Geile daran, weil ich komplett neutral daran gehe.
Kannst ganz entspannt gucken, ne?
Ja, ich kann wirklich ganz entspannt gucken. Machen wirklich Spaß, die Spiele sich auch anzuschauen. Hab gestern mir das Spiel angeguckt, also für euch vorgestern, das war ja das 19-Uhr-Spiel, nachdem man sich unsere Grütze angeguckt hat, konnte ich mir dann ganz entspannt Ingolstadt München angucken und da ging es ja relativ spektakulär dann weiter. Also macht Spaß, die Serie, muss ich sagen.
Was glaubst du da, wer es zieht am Ende?
München wird es ziehen. Hinterher sind die zu abgebrüht denn dafür. Ich finde, die waren abgezockt. Die spielen einfach ein geiles Eishockey, muss man auch dazu sagen.
Und ist so eine Mannheim-Light-Version, ne? Man hat auch ja, das Gefühl, total. Die lassen Ingolstadt manchmal ein bisschen ran, aber wenn sie dann wollen, ziehen sie doch wieder weg.
Und wenn, also ich hoffe natürlich in meinem Innersten, dass Fischtod irgendwie das noch schafft, dieses Wunder. Wäre ja wirklich ein Wunder, wenn sie das noch reißen würden. Aber ich würde mich auch auf eine Serie zwischen München und Mannheim sehr freuen, wenn es nicht mit uns so weit kommen sollte. Weil ich glaube, das wäre eine richtig, richtig geile Serie. Vor allem, stell dir mal vor, Köln, Berlin und Mannheim, München. Boah.
Das Beste, was die Liga eigentlich hat, ne? Ja.
Ja.
Schade, zumindest das Finanzstärkste, was die Liga hat.
Das stimmt. Ja, also natürlich würde ich auch gerne Straubing sehen, aber rein für die Duelle stelle ich mir das schon geil vor. München spielt geil. Ich mag ihren Spielstil. Ne? Man mag vom Verein halten, was man will, aber in Hiroshi, boah, das ist schon echt wie bodenlos gut diese beiden Brüder sind. Ne? Das ist schon echt irre. Ja, und ich glaube nicht, dass Ingolstadt viel dagegen halten kann. Oder siehst du es anders?
Nee, ich finde auch, im ersten Spiel München hat so ein bisschen den Start verpennt, deswegen hat Ingolstadt das da ziehen können, wurde aber auch nochmal sehr knapp am Ende. Aber danach finde ich, das zweite Spiel hat schon sehr deutlich gezeigt, wenn München loslegt, wohin es gehen kann. Und jetzt für euch vorgestern fand ich es auch sehr kontrolliert eigentlich von Red Bull zu Ende gespielt, muss man sagen. Aber es ist natürlich mit vielen Fans von Ingolstadt immer da, ist ja so ein Nachbarschaftsduell, kann man sagen. Kann natürlich auch noch viel passieren.
Boah, jetzt ganz schwere Frage. Vielleicht bringe ich das zweite Mal kurz zum Schwitzen. Aber Stand jetzt nach 3 Spielen in diesen Viertelfinalserien, wer ist für dich der größte Meisterschaftsfavorit?
Mannheim.
Das hat mich nach dem 4:0, als wir zurücklagen und gerade so Richtung zweites Drittel, fand ich schon unglaublich, wie sie gespielt haben. Also wie abgebrüht, cool und lässig sie dieses Spiel da runter gespielt haben. Und ich hatte es, bis wir wirklich den Ausgleich gemacht haben, aber als es, wie stand es denn, 4:3 stand für Mannheim in unserem Heimspiel, fand ich das letzte Drittel auch eigentlich extremst stark von Mannheim verteidigt. Also ich fand wirklich, wir hatten nicht viele Chancen. Kriegen.
Ja, sie haben es sehr gut verwaltet eigentlich.
Sie überzeugen mich auch sehr, muss ich sagen. Bei München ist mir viel zu viel Karneval da noch in ihrem Spiel. Und Köln ist mir einfach, ich weiß nicht, ob sie diesen Spielstil gegen Mannheim zum Beispiel durchziehen können, dieses Effektive. Ich glaube, da müssen sie eine Schippe rauflegen noch.
Ja, ich glaube auch, wenn die mal wirklich in Serie so viele Spiele gegen eine fast genauso starke oder stärkere Mannschaft spielen müssen, ob sie dann auch so viele Siege erreichen können. Also bin ich auch sehr gespannt. Also ich traue Köln auch viel zu, so. Aber Stand jetzt würde ich sagen, Mannheim hat die besten Karten so im Gesamtpaket. Aber
und Berlin finde ich halt eigentlich.
Ja, die können auch immer. Also die Playoffs versprechen schon einiges noch. Und im besten Fall fliegt Mannheim halt einfach noch raus.
Ja, das wär gut. Ja, aber macht dann noch weniger Hoffnung, wenn wir jetzt sagen, dass die uns halt am meisten überzeugen. Aber gut, die führen 3:0. Und die führen noch, ja, also noch dominanter 3:0, als es Köln gegen Schwenning tut. Von daher spricht viel dafür, jetzt gerade für Mannheim. Also, boah. Ja, leider. Wenn wir erstmal in den Flow kommen, wir müssen erstmal den Karren wieder zum Rollen bringen, denn überrollen wir sie aber 4 Siege in Folge. Haben wir nicht davor die Saison alle Spiele gegen Mannheim gewonnen?
Kann sein.
Das ist ja anscheinend wirklich.
Ich weiß es doch auch
der
nicht.
Der letzte Strohhalm, Alter, der allerletzte.
Oder wir nennen sie wirklich der letzte Strohhalm, die Folge.
Ja, auch gut, der letzte Strohhalm. Ja, finde ich gut, nennen wir das.
Ganz kurz, Nico, bevor es zum Entweder-Oder und dann zum Folgenende geht, noch DEL2, schauen wir nur ganz schnell drauf, weil da sind ein paar Viertelfinalserien zu Ende. Krefeld hat das ganz schnell gezogen gegen Landshut, 4-0.
Aber irgendwie, das ist ja auch pure Dominanz, ne, gewesen?
Ja, einmal 12-4 gewonnen.
Also die haben ja gar keinen Bock, da irgendwas anbrennen zu lassen. Also wenn wir da auch die gleiche Frage uns stellen, wer da jetzt der größte Favorit ist, denn also das ist ja Galaxien weit vorne, ja. Die Krefeld-Pinguine, Wahnsinn.
Die haben 28 Tore geschossen in 4 Spielen gegen Landshut. Spielen jetzt gegen die Eisbären Regensburg, die sich überraschend, finde ich, 4-2 durchgesetzt haben gegen Rosenheim in der Serie.
Schon die geilste Serie auch gewesen.
Da ging es richtig ab, auch krasse Ergebnisse, 2x6-5, 1x7-4, 5-1, also da war ordentlich was los. Kassel, so ein bisschen weiter gemogelt gegen Lausitzer Füchse, da war es überwiegend sehr, sehr eng. Viele nur ein Tor Abstandspiele, eigentlich fast alle. 4-2 für Kassel und Ravensburg
Kassel
gegen
Bietigheim. Kassel macht halt Kassel-Sachen jetzt wieder, ne?
Ja, die haben wahrscheinlich Probleme in der nächsten Runde, weil Ravensburg und Bietigheim geben sich's auch komplett. Also
Spiel 7, geil.
Sind in Spiel 7 und bisher 5 von 6 Spielen in die Verlängerung gegangen.
Ich bin überlegen, dieses Spiel 7, ich glaube, dass ich weiß nicht, wie parallel das ist in unserem Spiel.
Es ist exakt parallel.
Exakt parallel. Vielleicht muss ich das den Screen einmal aufteilen dafür. Für dieses Prachtexemplar-Spiel.
Das könnte schon lecker werden. Da ist wirklich, da ist ordentlich. Und ich zeig dir einmal, Bietigheim, die haben Cole Fonstedt bei sich. Der hat
letzten Siegtreffer gemacht.
Vorletzte Saison noch bei Straubing gespielt. Und guck dir mal seine Playoff-Form an. Ich zeige sie dir einmal hier in der Kamera, wie er so die letzten Spiele performt hat.
3 Tore, 1 Assist, 3 Assist, 1 Tor, 1 Assist, 2 Tore, 1 Assist, 1 Tor, 2 Assist, 2 Tore. Ah ja, okay. Für den ist das ja sehr wie Kindergeburtstag dort.
Komplett irre. Und der Kerl ist 25 Jahre alt. Also der hat 61 Punkte in 44 Spielen.
Was macht der da?
Den würde ich mal auf den Zettel haben für die Penny DEL nächste Saison. Also da wäre ich mir aber ganz sicher.
Wäre einer für Bremerhaven?
Ja, warum nicht? Also er hat ja schon DEL gespielt, anscheinend mit 23 bei Straubing. Krass auch. Und
aber was ist denn, irgendwas muss doch passiert sein, dass der, hat er irgendwas Disziplinarisches oder so?
Weiß nicht,
oder hat er einfach nicht funktioniert in der DEL?
Er war jetzt, in seiner ersten Saison hat er 28 Punkte gemacht in 57 Spielen, finde ich okay.
Für so einen jungen Spieler, so sehr gut.
Zweite Saison lief nicht gut an. Da hat er 18 Spiele und 0 Tore. Da hat er so einen Durchhänger und dann hat Straubing ihn abgegeben, zurück in die Heimat. Und dann hat er sich über Schweden, Umweg Schweden, wieder nach Deutschland gearbeitet.
Erste
und
Liga?
Jetzt, nee, Schweden auch nur 2 Liga gespielt.
Okay.
Und dann nach Bietigheim. Und da geht er richtig steil.
Der hat sich mal wirklich sehr viel Selbstvertrauen geholt. Also, aber das ist so, DL2 ist für mich wirklich unbegreiflich. Mich würde es auch nicht wundern, wenn Bietigheim nach der Serie, nachdem sie verloren haben, bekannt geben, dass Fonstedt auch in der kommenden Saison bleibt. Das ist so irgendwie so ein klassisches DL2-Ding, wo ich nicht verstehe, wie das passieren kann. Ja.
Und Playdowns, Nico, sieht nicht gut aus für Sulzi und Furchis Kaufbeuren leider.
Ja, und mein Onkel.
Und für deinen Onkel.
Für einen Teil der Tanks sieht es auch nicht gut aus.
Die haben schon 4-0 die Serie vorher gegen Freiburg verloren und liegen jetzt auch 3-0 gegen Weiden hinten. Und
damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, ne? Ich dachte, Weiden, die waren ja katastrophal davor. Ich weiß gar nicht, wie die nochmal gespielt hatten.
Ja, aber das sieht nicht so gut aus. Da fehlt so ein bisschen der Glaube. Auch die müssen auch den letzten Strohhalm greifen jetzt.
Ja, bloß, also deren Strohhalm wiegt ein bisschen schwerer als unser Strom. Wir scheinen halt aus den Playoffs aus, die steigen ab. Das ist schon nochmal ein Unterschied.
Da hast du auch recht.
Muss man sagen. Also da sind wir ja sogar noch in einer Luxussituation. So hart es klingt. Ja.
Ja. Oh, so viel zur DEL 2. Auch spannend auf jeden Fall. Also ja, ihr habt gemerkt, Nico guckt heute Abend nicht nur Pinguins, sondern auch Ravensburg gegen Bietigheim parallel.
Oh, ich find's geil. Ich mag DEL 2 wirklich sehr. Ich verfolge das ab und zu mal. Letztes Mal Krefeld gesehen, aber das war mir dann doch zu langweilig, weil das wirklich, also das war pure Dominanz, einfach nur. Naja.
Gut. So, jetzt Grande Finale, Entweder-Oder-Version von den Pinguins. Heute in der, natürlich, wie sollte es anders sein, Special New York Edition. Ist ja sehr glasklar.
Herrlich.
Und ich weiß ja nicht ganz genau, was ihr da jetzt alles gemacht habt und besucht habt. Ich habe natürlich so ein paar Bilder zwischendurch mal gesehen und ein paar Stories. Und ich nehme einfach mal an, ihr habt so auch die Klassiker gemacht und besucht. Und natürlich auch viel gegessen und getrunken, ist klar. Und wir fangen einfach mal mit der Bagel-Geschichte an. Hast ja schon erwähnt, das Bagel-Game in New York ist ja nochmal ein anderes Level. Die Theken da, das sieht aus wie Eistheken, aber sind verschiedene...
Muss ich mit Jensen ein Bagel essen oder was?
verschiedene Frischkäsesorten. Und ich möchte dir heute gar nicht immer nur diese zwei Spieler geben, weil das ist dann immer, du willst auch nicht immer dieses Jensen-Weise-Duell. Deswegen einfach also, mal die...
einseitig ist.
einfach mal die Frage, so... Was glaubst du, welcher Pinguinspieler, die kennen dich ja nicht gut, ne?
Ja.
Wer würde dir am ehesten so einen Bagel mit Dingen zusammenstellen, den du feiern würdest? Also wer wäre für dich der perfekte Bagel-Master bei den Pinguins?
Alter. Sachen, die ich in meinem Leben noch nie mir gestellt habe.
Da habe ich drauf spekuliert.
Wer könnte mir denn einen guten Bagel machen? Ich glaube, eigentlich muss es ein Amerikaner schon sein, ne?
Vermutlich, ja, würde ich auch sagen.
Ich glaube, boah, sind ja gar nicht so viele, die da in Frage kommen, ne? Sind ja nur drei Stück. Wenn mich jetzt nichts täuscht, wenn ich das richtig sehe. Oder? Andy Mealy,
ja.
CJ Smash und Ross Mowerman. Ach komm, ja. Ross, ich glaube, der ist so gut drin, oder?
Also das, ich hätte den auch genommen.
Ja.
Und weißt du, warum ich den genommen hätte?
Na?
Weil ich jetzt letztens dank Aaliyah und den Pinguins seinen Vater gesehen habe und der für mich die Definition der USA in Person war. Und ich glaube, Ross, der könnte dir da wirklich, der könnte dir alles auch erzählen zu den Bageln. Der ist auch regelmäßig beim Wochenmarkt, Brownies and Cookies, gibt's auch Bagel. Das hat irgendwie so eine tiefe Verbindung.
Obwohl, wenn ich mir einen Andy Mealy angucke, dann schreit für mich auch alles nach amerikanischer Hymne, die ich dann direkt mit anstimmen möchte, wenn ich den Mann sehe.
Ja. Also. Die läuft auch vorm Spiel in der NHL, oder?
Jo, und das war auch Gänsehaut, wirklich. Also das live mitzuerleben ist Wahnsinn.
Ja.
So, ey, also so viele Flaggen. Also ja. Hätte ich so viele Flaggen hier zu Hause, würde ich sowas von straight für rechts gehalten werden.
Geht Junge, am Flughafen Junge. Schon los, ne?
Ja. ja. Oh ja.
Ja. Ah, herrlich. Nee, Ross Mowerman gewinnt also den Titel des Bagel Masters für die, falls es eine Karriere nach der Karriere geben soll. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl von uns. dann auch ein klassisches New York-Ding. Da fahren ja unglaublich viele Rikschas durch die Gegend.
Ja.
ja, ja. Eigentlich läuft aber immer nur ein Song in diesen Rikscha.
New York. Hier, Empire State of Mind.
Ja. Genau. Mit wem hättest du denn Bock? Wer könnte dich da durch die Stadt tuckern? wer wäre so ein guter Rikscha-Fahrer, der auch vielleicht ein bisschen coole Musik anmacht, dir ein bisschen was erzählt zwischendurch.
Ja, und auch ein bisschen crazy drauf ist, oder?
Ja, also du musst da ja schon crazy fahren mit dem Ding, sonst überlebst du nicht. Also, wem traust du das zu?
So ein bisschen crazy drauf sein. Ich hab direkt... Warte. Ich kann mich zwischen zwei nicht entscheiden.
Ich habe echt gar keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin noch so... Ich glaube, mit Alex Friesen. Wäre da drin, glaube ich, gut. Ich glaube, der labert viel. Also wir waren ja auch schon mal relativ nah an der Mannschaft mit dabei, bei der so Abschlussfeier. Und ich finde, er hat unglaublich viel gesabbelt. Das ist ja. schon mal ein guter Aspekt. Und ich glaube, ich war noch bei Cold Condor dann überlegen, weil ich glaube, den könntest du da hinsetzen und den würde ich es abnehmen, dass er das hauptberuflich macht.
ja.
Aber ich gebe mit Freeze. Ne?
Das ist ein
Was
guter
für Scheißfragen, ey.
Freeze ist ein guter Call. Ja, heute muss man wieder ein bisschen, wir brauchen ein bisschen positive Energie hier. Wir haben zu wenig zu lachen gehabt, die letzten drei Spiele. Da müssen wir mal ein bisschen.
Und wenn es mit dem Eishockey nichts mehr wird.
Ja, Alex Friese wird Rikscha-Fahrer und Mowerman macht einen Bagel-Shop auf.
Beides in Bremerhaven würde ich witzig finden, aber.
Ja, krass,
wenn der Rikscha durch Bremerhaven fährt, dann da.
Gibt's nicht. Marktlücke.
Gibt's nicht, ist wirklich eine Marktlücke. Wahrscheinlich auch sehr streng verboten, dieses ganze Zeug, aber spätestens wegen Ruhestörung wirst du angeklagt, wenn du, keine Ahnung, in Bremerhaven ein Lied anmachst dann da drauf.
Ja,
ich glaube, so ein Klaus.
Wir sind die Pinguins von Felix oder die Welt ist eine Scheibe oder so.
An der Nordseeküste spielst du da den ganzen Tag.
Stimmt. Hin, Dauerschleife. Wird auch so kultig. Naja, okay. Und eine dritte Sache in New York ist ja auch ganz klassisch, sind so Aussichtsplattformen, auf die man irgendwie geht. Um so ein bisschen, auf welcher wart ihr oder wart ihr auf mehreren?
Wir waren auf, wie hieß denn das Ding nochmal? Das, wo diese Bälle da oben sind und schweben. Ich weiß nicht,
komm nicht auf den Namen. Eins heißt irgendwie The Edge, glaube ich, oder so?
Nee, da war ich nicht. Warte.
Rockefeller Center war die auch nicht drauf?
Nee, weil ich will ja gerne das Rockefeller Center sehen.
Ja.
Drauf bin, sehe ich es ja nicht. New York. Warte mal, ich hab's vor. Wie heißt denn das Ding nochmal?
Es gibt wirklich viele Aussichtsplattformen da, muss man sagen.
Da
gibt's also
hast Summit viel Auswahl. War ich, so.
Summit, okay. Ja. Ja.
Sehr gut, sehr empfehlenswert. Unglaublich teuer, aber man kann da super viel machen. Aber, also wenn du dort bist, geh auf Summit.
Ja, geht klar. Auch gute Begründung, man will das Rockefeller Center sehen. Also kann ich, check ich. Die Begründung hatte ich schon mal mit dem Empire State Building gehört. Also.
Ja, genau, also ähnliche Begründung. Ich will ja alles, was ikonisch ist, sehen.
Ja, und auch da die Frage, da gibt's ja auch so, ich sag mal, ich glaube, ich habe es bei deiner Freundin auch gesehen, so Glasplatten im Boden.
Ja.
Ne, wo man so drauf gehen kann und dann guckt man nach unten, da ist eigentlich, das ist nicht für jeden was, glaube ich.
Ja. Aber man hat so einen Zeitdruck, dass man da schnell Bild macht, dass man darauf steppt und erst danach realisiert, was man da eigentlich gerade macht. Von daher, das ging eigentlich. Ich bin gespannt jetzt, worauf du hinaus willst.
Nein, die Frage wird gar nicht so kompliziert. Eigentlich ist die Frage, ist ja auch so ein bisschen romantischer Spot und sowas, viele Fotos, dies, das. Du hast ja auch viele Fotos wahrscheinlich mit deiner Freundin da oben gemacht. Mhm. Aber wenn du dir jetzt einen Pinguinspieler aussuchen könntest, mit dem du da wirklich mal so ein richtig ikonisches New York-Foto oben machst, was du auch dann vielleicht von einem Fotografen kannst danach für $50 kaufen, völlig überteuert, mit wem würdest du das machen?
Wladimir Eminger.
Weil?
Ich glaube, es wäre einfach ein geiler Vibe. Und ich glaube, 90% der Fish- und Pinguins-Fans wissen nicht, wie dieser Mann aussieht. Das ist, weil der so wenig eine Rolle spielt in der Öffentlichkeit. Der war noch nie im Interview bei Magenta Sport. Bin ich der Meinung. Würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Der war noch nie irgendwo vor der Kamera. Das Einzige, wo man ihn gesehen hat, so auf der Bühne, war da so eine Abschlussfeier, wenn er seine drei Wörter sagt. Nicht, dass ich das irgendwie schlimm finden würde, aber ich finde, dadurch baut er sich da so ein Phänomen um sich selber auf. Und darum muss ich mit denen ein Foto haben auf so einer Aussichtsplattform.
Ja, doch, ist okay, nehme ich. Habe ihn letztens beim Lidl gesehen. Also er geht auch raus. Ja, weil seine Tochter eine Pinguinsmütze auf hatte. Also es war, ich glaube, sonst wäre es eher wirklich so ein wirklich normaler Mensch einfach. So.
Und mit wem oder Andy Mealy, weil ich neben den größer wäre.
Stimmt.
Das ist meine zweite Argumentation. So.
Ich glaube, ich würde entweder Ryan Better nehmen, weil ich finde, so die Pinguins machen ja ab und zu jetzt, oder Alia macht ja ab und zu mal so ein paar Geschichten, wie die Spieler so zum Spiel kommen, was sie so anhaben, ne, wie die gekleidet sind. Und ich muss sagen, die Pinguins, sehr stylische Mannschaft.
Coole aber darfst Truppe. Du nicht neben jemanden, der zu gut aussieht, so Bilder machen?
Das stimmt, aber gerade hat Better eine kaputte Nase und dann sticht meine Nase nämlich nicht mehr so heraus. Und dementsprechend wären wir da vielleicht gerade gleich aufgestellt.
Ja,
oder einfach ein Philipp Rukisar mit seinem Hut.
Ja, der Hut ist schon ikonisch, ne? Das ist auch einer der wenigen, die ihn tragen können.
Ja.
Aber wenn du ihn mit so Überzeugung trägst, dann kannst du auch alles tragen.
Ja, finde ich auch. Und auch, da, also, selbst ich
stelle mir gerade dich mit diesem Hut vor, das würde wie aus einem Zirkus aussehen, wirklich.
Ja, ich glaube, bin kein Hutträger.
Glaube ich auch nicht.
Nee, glaube ich nicht. Und auch die Spielerfrauen tatsächlich, haben wir letztes Mal auch beobachtet, die haben neue Jacken. Es gab ja mal diese Art College-Jacken. Ich glaube, das hat ja auch die Freundin oder Verlobte von Lukas Kelble noch zusammen gemacht mit der Frau von Jake Virtanen. Ich glaube, die haben das zusammen irgendwie organisiert.
Was ein Duo.
Und jetzt gibt's neue. Die sind so ein bisschen in so einem Rotton. Die sehen schon richtig cool aus, habe ich gedacht. Also so ein Ding für Männer und mit irgendwie Podcasts hätte auch was. Muss man ehrlich sagen.
Neue Drop wartet doch.
Ja, eben. Vielleicht kann man da was anleiern.
Okay, ja. Also du mit Ryan Betta und ich mit Wladimir Eminger auf dem Summit. Verständigung wäre ein bisschen schwierig, aber...
Bei dir, bei mir nicht.
Kannst du Tschechisch? Ach so, nee. Du meinst Betta. Okay,
ja.
Ja, bei dir schon, das stimmt.
Aber Tschechisch, nee, da hört es bei mir auf. Ich glaube, da fehlen zu viele Vokale auch in den Wörtern teilweise. Das ist nicht meins.
Könnt ihr kein einziges Wort nennen.
Ich auch, ich könnte dir nicht mal sagen, was Hallo heißt.
Nö, null. Du warst doch schon mal in Prag.
Ja, man spricht viel Englisch.
Okay. Ja, siehst du mal, Malte, wir haben 3-0 Rückstand gegen Adler Mannheim und haben mir trotzdem knapp anderthalb Stunden gesabbelt. Also wer überhaupt so lange noch eingeschaltet hat. Wahrscheinlich ja. Nach den ersten 5 Minuten, als es über die NHL ging, direkt abgeschaltet. Und spätestens nach unseren Hot Takes, was wir da für rein umstellen würden, spätestens da haben wir die Leute, glaube ich, verloren.
Ja, stimmt. Eminger spielt ja heute Abend gar nicht. Der kann
nur Urpass in der dritten.
Ja. Oh Mann. Und
vielleicht ja, noch Hungerecker am Tor, weiß man
nicht. Ich und
nicht tief spielen,
schön.
Malte. Nicht tief spielen. Ganz wichtig. Nee.
Und selbst die Adler Mannheim schaffen es nicht, uns die Freude am Leben und am Eishockey zu nehmen. Und der Podcast bleibt positiv, so wie er immer ist. Und deswegen hoffen wir, dass ihr dabei geblieben seid und trotzdem Spaß hattet, auch wenn es nicht unbedingt so gut gerade aussieht, dass wir nächste Woche noch Eishockey spielen. Aber wer weiß.
Aber ja. Zur nächsten Podcast-Folge blicken wir auf Spiel 7. Ist doch gut.
Ja, stimmt.
Oder?
Ja,
haben doch jetzt genug Gründe genannt, wie es klappen kann. Jetzt liegt es nicht mehr an uns.
Ich hätte nichts dagegen. Greift den letzten Strohhalm, Jungs, und dann wird das was.
So, genauso ist der Folgentitel und genauso verabschieden wir uns jetzt. Wir schnappen uns den letzten Strom heute Abend. Also schalt Trikot an, wenn ihr diesen Podcast, diesen elendig langen Podcast noch vor Bulli hört. Und wenn ihr es danach hört, hoffe ich, habt ihr den Sieg genossen. Und wir blicken mit Vorfreude auf das Spiel in Mannheim. Um noch ein Stück näher ranzukommen. Ergebnistechnisch. Eieieiei, das wird. Ja, wenn nicht, sehen wir uns halt bei der Saisonabschlussfeier alle zusammen.
Ich hoffe. Letzte Hinweise: nordsee-zeitung.de. Da gibt es natürlich alles zu den Playoffs, Stimmen zu den aktuellen Spielen. Wie viel Hoffnung haben die Pinguins selbst überhaupt noch? Dann vespa.de oder in die Weser-Elben-Sparkasse-Filiale eures Vertrauens gehen und die offizielle Kreditkarte der Fischdorm-Pinguins sichern. Und an der kühnen These beteiligen, die Penny DEL braucht einen Videoschiedsrichter, ein VAR, den brauchen wir. Auch da, ihr kennt die bekannten Adressen, gerne beteiligen. Und jetzt, was Nico gesagt hat, rein ins Trikot, Jungs anfeuern und dann Donnerstag weitermachen.
So, bis nächste Woche. Tschüss.
Der Pinguins Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.